Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, mal wieder kann man sagen, Tim Koch. Herr Koch, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Jepsen. Vielen Dank, dass Sie mich noch einmal eingeladen haben.
Ja, Sie haben ja auch schon wieder ein Buch geschrieben, nämlich Das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. Wir werden sehr intensiv über dieses Buch sprechen, vor allem was ich da wieder gelernt habe. Es ist ein sehr schmales Buch, aber ich habe doch eine Menge gelernt über die Möglichkeiten des Wasserstoffs und was es da schon gibt an Neuerungen, was man tun kann und warum im Moment so wenig tun, sondern auf ganz andere Technologien setzen, die deutlich komplizierter sind. Gehen wir darauf ein. Bevor wir aber darauf kommen, möchte ich was anderes von Ihnen noch wissen. Sie sind ja eigentlich studierter Philosoph, schreiben Drehbücher für Film und Fernsehen, aber sind auch jemand, der weiß, dass wir nicht in einer Umwelt leben, sondern Teil einer Mitwelt sind. Und Sie sind auch Imker. Das letzte Mal, dass Sie hier waren, beim Buch Herr Bien und seine Feinde. Und ich habe jetzt gerade im Internet noch mal einen Ausschnitt gesehen. Sie waren bei Bayer Monsanto. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt aktuell so nennen, aber Bayer hat Monsanto gekauft und haben dort in 2 Minuten eine Kampfrede gehalten, die nicht erfreulich war für den Vorstand. Das heißt, Sie sind auch ein Rebell, der in die Konfrontation geht. Was war denn das, der Anspruch und die Möglichkeit, überhaupt dorthin zu gehen? Und warum haben Sie diese Rede da gehalten? Was versprechen Sie sich davon?
Ja, das war folgendermaßen, dass es gibt das Komitee gegen die Bayer-Gefahren organisiert, dass die, kritische Aktionäre Redezeit oder Rederecht abgeben an Menschen wie mich, die dann die Möglichkeit haben, vor Bayer zu sprechen. Und man geht dann da rein in diese Hauptversammlung und weiß nicht, wann man rankommt. Und meine Redezeit war begrenzt, die großen Stakeholder von BlackRock, die haben dann 10 Minuten, bei mir war es dann auf 5 Minuten runtergecuttet. Ich brauchte gar nicht so lange und je länger ich da saß, desto wütender wurde ich. Eigentlich besonders bedrückend fand ich den Auftritt von diesen beiden Männern, die als Kinder im Waisenhaus für Menschen versuchte mit Bayer Psychopharmaka missbraucht worden sind. Und besonders erzürnt hat mich die glatte Antwort des Konzernchefs: Akten zu dem Vorgang wären unauffindbar im Konzern. Ich saß da halt, während ich da saß, habe ich noch ein bisschen an meiner Rede gefeilt und hatte zwei meiner Agenten im Publikum sitzen, die das dann unerwünschterweise mit ihren Telefonen gefilmt haben. Und so hatte ich dann Gelegenheit bekommen, auch die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen. Und vor mir waren sehr viele Menschen da, auch kritisch. Auch kritische Geister, die im Ton der Vernunft zum Vorstand gesprochen haben. Und man hört ja dann auch immer die Antworten, wie die abgebügelt werden.
Bisschen wie bei der Bundespressekonferenz, ne?
Und da habe ich mir gedacht, also mit Vernunft braucht man diesen Herrschaften nicht können. Die wissen ganz genau, was sie tun. Mhm. Denen geht es ums Profit.
Sie haben über die sogenannten Pflanzenschutzmittel gesprochen, die in Wirklichkeit Insekten töten. Und die Frage, die Sie auch immer wieder gestellt haben, wer diesen Menschen eigentlich das Recht gibt, Insekten zu töten, die wir brauchen, um uns zu ernähren. Die Biene zum Beispiel. Ohne die Biene fällt ein Großteil der Früchte, die Menschen brauchen, weg.
Ja, die Pflanzenschutzmittel, die verursachen ja auch Krebs bei Menschen. Mhm. Man weiß, da gibt es dann irgendwie Fallzahlen, vor allem gerade in Brasilien, wo die Krebsrate ums 8-fache gestiegen ist, seitdem Bayer da auf Pflanzenschutzmittel setzt, intensiv. Und praktischerweise verkauft der Konzern ja auch noch Krebsmedikamente. Mhm. Also Win-Win. Mhm.
Dass ich jetzt mit diesem Ding angefangen habe und mit Ihnen als Imker nochmal, das ist kein Zufall, sondern das hat sehr viel mit dem aktuellen Buch zu tun. Denn wir könnten alle ganz anders, ja, wenn wir uns von Machtkartellen verabschieden würden. In diesem Buch geht es das Supermolekül um das Element Wasserstoff. Wasserstoff und Sauerstoff zusammen ergeben ja Wasser, das kennen wir alle. Wasser hat verschiedene Aggregatzustände und Sie sagen ja, und Sie schreiben es auch im Buch, dass das Energieproblem der Menschheit könne man lösen, wenn man sich stark dem Wasserstoff zuwenden würde. Der ein oder andere möchte das nicht. Ein Energiekonzern sieht nämlich dann sein Geschäftsmodell bedroht, weil das ist eine dezentrale Energieversorgung. Wir wollen darüber reden. Im Anfang ist ein Fazit, was ich im Buch mit Ihnen mal zitieren möchte. Wir müssen ernsthaft beginnen, CO2-neutral Wasserstoff zu gewinnen und als Energieträger zu nutzen. Bevor wir uns anschauen, was es an Technologien gibt, und da gibt es eine ganze Menge, die vielversprechend sind, wo wir eigentlich das nur umsetzen wollen, es geht schon, möchte ich mit Ihnen mal über die Klimakanzlerin Angela Merkel sprechen und die Energiewende. Wie sieht es aus mit der Energiewende? Ist das eine Energiewende oder ist das Fake?
Es ist fast schon eine schizophrene Situation. Wir bauen unheimlich viele Windmühlen und dann wird der Strom, der dadurch produziert wird, also wenn an einem windigen Tag die Sonne scheint, haben wir so viel Strom, dass wir den ins Ausland exportieren für wenig Geld, für gar kein Geld. Oder wir zahlen sogar das Ausland dafür, dass es diesen Strom abnimmt. Alles, um zu verhindern, dass dieser Strom in Form von Wasserstoff gespeichert wird, weil als Wasserstoff, also wenn Wasserstoff als Stromspeicher anerkannt wird, ist er wirklich eine ernsthafte Konkurrenz für die Kohlenwasserstoffe, die wir mit denen wir im Moment unser Feuer, unseren Weltenbrand.
Also fossile Brennstoffe.
Die fossilen Brennstoffe, ja.
Ich möchte da kurz drauf eingehen, für alle, die sich da nicht so auskennen. Also wir wissen natürlich bei Solarenergie, also Photovoltaik, aber auch Solothermie oder eben auch eben Windkraftanlagen, dass die ja nicht kontinuierlich den Strom produzieren. Da gibt es ja Spitzenzeiten, da haben wir manchmal zu viel Strom. Und wir können nicht gleichzeitig, wenn da viel Ökostrom anliegt, Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke runterfahren. Die haben einfach gewisse Konditionen, wo die laufen müssen. Also tritt viel Strom auf, den müsste man speichern. Da gäbe es auch eine Möglichkeit, aber dann könnte man diesen gespeicherten Strom ja statt des Atom- und Kohle- und Ölstroms abrufen. Und da gibt es Leute, die da kein Interesse dran haben. Deswegen machen wir das nicht. Deswegen speichern wir diesen Strom
ja,
nicht.
Ja, weil das ist eine ernsthafte Konkurrenz. Also wir können mit Wasserstoff Auto fahren, wir können mit unsere Häuser heizen, wir können es rückverstromen bei Bedarf. Und das ist natürlich eine ernsthafte Konkurrenz für die Kohlenwasserstoffe. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen zu dem Punkt mit dem Bienensterben und der Klima, unserem Klimaproblem. Im Prinzip sind es zwei Seiten der gleichen Medaille. Deswegen auch die beiden Bücher, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber gerade auf der Artenschutzkonferenz, wo jetzt rausgekommen ist, dass 1 Million unserer Tier- und Pflanzenarten kurz vorm Aussterben steht, wird das Problem des Artensterbens mit dem Problem des Klimawandels verglichen. Und in beiden Fällen sind in meinen Augen kriminelle Kartelle die Verantwortlichen. Und deren Machtstreben geht natürlich nicht in die Richtung der Rettung unseres Planeten, sondern geht in Richtung ihrer Kapitalinteressen. Mhm. Und deswegen, das ist in meinen Augen ein großer Hinderungsgrund für Wasserstoff, für die Entwicklung einer Wasserstoffgesellschaft.
Denn es wäre eine dezentrale Energieversorgung.
Genau. Und man muss wissen, das Erdöl, das Erdgas, sogar die Steinkohle sind Kohlenwasserstoffverbindungen. Es ist im Prinzip Sonnenenergie, die von Pflanzen gespeichert wurde im Laufe der Jahrmillionen und die wir jetzt ungebremst verbrennen. Es hat auch was mit Wasserstoff zu tun. Das Universum, die Materie des Universums besteht zu 75% aus Wasserstoff. Also wir kommen um dieses H2-Molekül einfach nicht drum rum. Und wenn die Menschheit jetzt den Schritt macht, weg von der Kohlenwasserstoffverbrennung hin zu einer reinen Wasserstoffverbrennung, dann ist das fast schon ein evolutionärer, auf jeden Fall aber ein großer zivilisatorischer Schritt.
Wir werden darüber sprechen, was man mit diesem Wasserstoff anstellen kann. Man kann damit zum Beispiel Auto fahren. Im Moment ist es ja eben so, Sie sind ja in die Höhle des Löwen, sind auch zu BMW gegangen, wo man mal auch auf das Wasserstoffauto gesetzt hat, dahingehend, dass man Wasserstoff in einem 7er BMW wieder verbrannt hat. Man kann es auch ganz anders machen und bekommt da interessante Antworten, warum das im Moment nicht läuft und warum sie eben auf E setzen. Sie sagen ja, die aktuellen E-Autos, also das, was Tesla macht, wird jetzt in Deutschland auch gemacht. Es gibt eine riesige E-Offensive noch in diesem Jahr von Volkswagen, BMW hatten i3 und so weiter. Also viele machen das. Sie sagen, das ist im Grunde genommen eine Wasserstoffverhinderungstechnologie. Warum? Also die Asiaten machen das anders. Es gibt von Hyundai und auch von Toyota ein E-Cell-Fahrzeug, also die klassische Wasserstoffbatterie, die da arbeitet. Bei Mercedes gibt es so etwas auch. Erstaunlich ist, dass Mercedes dieses Modell gar nicht zum Verkauf anbietet. Dieses einzige, was sie haben, was ganz gut ist, ein Plug-in-Hybrid mit so einer Zelle. Sondern man kann das nur für 799 Euro mieten. Und das Interessante finde ich auf die Frage, warum das so ist, dass Mercedes antwortet, ja, man ist sich nicht sicher bezüglich des Wertverlustes des Fahrzeugs. Das möchte dem Kunden nicht zumuten. Seit wann interessiert sich Mercedes für den Wertverlust der eigenen Fahrzeuge? Also egal, wenn sie verkauft sind. Und deswegen gibt es das Auto nur zum Vermieten. Also wir sehen ganz klar, dass die deutsche Automobilwirtschaft kein Interesse hat an einem Wasserstofffahrzeug, sonst müssten sie da stärker in den Markt gehen. Aber
darf ich direkt darauf eingehen? Dazu möchte ich den Axel Rücker von BMW zitieren, der gesagt hat, wenn wir den Saudis nicht mehr das Öl abkaufen, dann kaufen die nicht mehr unsere Autos. So einfach ist das.
Also das wurde Ihnen wirklich ins Gesicht gesagt?
Das wurde mir ins Gesicht gesagt und autorisiert.
Mhm. Lassen Sie uns trotzdem nochmal zurückgehen zur Energiewende. Deutschland möchte erst 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Brauchen wir eigentlich Kohle? Gehen sonst hier die Lichter aus?
Im Moment, so wie unsere Wirtschaft aufgestellt ist, brauchen wir sie noch, weil es wird halt mit der Grundlastlüge hantiert. Die Grundlastlüge heißt halt, wenn in der Dunkelflaute Strom produziert wird, dann muss halt das Kohlekraftwerk diesen Strom liefern. Und weil man ja den Ökostrom nicht speichern kann. Mhm. Oder es gibt da diese verrückten Pumpspeicherwerke, also so ein bisschen steinzeitmäßig wird dann da so ein halber Berg abgetragen, auch wieder immense ökologische Zerstörung natürlich, dann ein Betonbecken ausgegossen, Beton hat eine ganz schlechte Klimabilanz und dann wird da Wasser hochgepumpt, wenn an einem sonnigen Tag der Wind fehlt und wenn
dann wird es wieder abgelassen und so wird der Strom erzeugt.
Genau. So, das wird uns vorgegeigelt, das wäre die einzige Möglichkeit, unseren Ökostrom zu speichern. Und die einzigen, die jetzt den Ökostrom in Form von Wasserstoff ernsthaft speichern, ist tatsächlich Greenpeace Energy
im Moment. Mit einem Hybrid-Heizwerk?
Ja, unter anderem. Ne? Also die sitzen dann an sogenannten Knotenpunkten, wo der Strom, der Offshore-Windstrom in Norddeutschland ankommt und sich mit einer Gasleitung trifft. Und dann machen die immerhin Wasserstoff und speisen den ins Erdgasnetz sein.
Wir werden in diesem Interview ganz stark darüber sprechen, dass das, worum es in diesem Buch geht, vor allem die Idee ist, und auch zu zeigen, natürlich ist es so, dass nachts die Sonne nicht scheint und der Wind unterschiedlich weht, aber um diese Grundlast, die ja schon da ist, ja, und auch Elektroautos werden meistens nachts geladen, nicht tagsüber.
Ja,
um das alles ab, müsste man einfach sich überlegen, wie speichert man das? Wie man einen Kühlschrank anlegt, ja, oder Holz lagert, wenn man einen Kamin hat. Im Winter hat man da genügend Holz. Wenn man das tatsächlich wollte, also wenn man die Speicherfrage tatsächlich lösen wollte, dann gäbe es die Probleme nicht, aber man will diese gar nicht lösen, die Speicherfrage, weil man will die Abhängigkeiten behalten und immer sagen, wir haben da keine Speicher. Aber man hätte sie, man will sie eben, damit man eben weiter auf diese alten Techniken zurückgreifen muss.
Man tut so, als würde man was unternehmen, aber in Wahrheit
verhindert man es.
Ja, auch, das hat auch mit der Gesetzgebung zu tun. Menschen, die Ökostrom in Form von Wasserstoff speichern, werden preislich behandelt, als würden sie ihn verbrauchen.
Das ist interessant. Sie haben etwas sehr Interessantes getan, was ich sehr schätze, weil Sie wie ein Reporter vorgehen. Sie haben nämlich die Wasserstoffpioniere, die gibt es in Deutschland, besucht. Insgesamt gibt es, glaube ich, 44 Wasserstofftankstellen in Deutschland. In
Berlin die Zahl steigt.
Ja, steigt. Wir haben in Berlin, glaube ich, 4, muss man vorstellen. Also daran sieht man schon, für die Hauptstadt 4 Wasserstoff, da muss man ja schon lange hinfahren. Ja, warum ändert man das nicht? Ja, warum nicht? Darüber reden wir. Ich möchte aber auch nochmal auf diese Batteriegeschichte kommen. Im Moment versucht ja die deutsche Autoindustrie, um über den Dieselskandal sich wegzulügen, dass sie sagen, wir sind total innovativ und bringen da sehr viele sehr innovative Elektroautos. Elektroautos haben den Nachteil, dass die Batterien, die sie eben natürlich brauchen, dass diese Batterien auf Rohstoffe angewiesen sind, die ähnlich knapp sind wie Öl oder Gas, also zum Beispiel Kobalt oder Lithium. Und das ist dann mehr in Afrika, also Kongo oder auch Südamerika. Und das heißt, da gibt es wieder eine Rohstoffknappheit, da gibt es wieder Rohstoffkriege. Und die Frage ist, warum man sich in diese Abhängigkeiten begibt. Ich möchte nur eine Zahl mal nennen, die ich in Ihrem Buch gefunden habe. Wir haben weltweit eine Kobaltproduktion von 123.000 Tonnen. Das ist das, was anliegt, was wir haben. Und selbst nur Volkswagen bräuchte für die Flotte, die jetzt angefahren werden soll, 130.000 Tonnen Kobalt. Was machen die anderen Hersteller? Also das ist genau der Punkt. Und viele Autohersteller fangen jetzt schon an, in diesen Gebieten sich einzukaufen. Ich glaube, Deutschland hat die Schürfrechte in Venezuela für 70 Jahre. Jemand anders hat die dann
Bolivien.
Nicht. Bolivien. Also das sind alles diese Dinge. Wie gesagt, wir sehen ganz klar, dass die Politik hier eben nicht vernünftig entscheidet, sondern über kartellgetrieben Entscheidungen vorantreibt.
Ja, diese E-Autos haben ja eine ganze Menge Nachteile.
Genau, also zum Beispiel, ökologische Rucksack, den sie mitbringen.
Wenn man tagsüber bei der Arbeit ist, kann man ihn nicht mit seinem Solarstrom auf dem Dach tanken, den E-Wagen, wenn man dann einfach nicht da ist. Also wie Sie schon sagten, wird er dann nachts mit Braunkohlestrom vollgeladen, was ja auch völlig unsinnig ist. Die Ladezeit dauert viel zu lange. Man ist nicht wirklich unabhängig damit. Kurze Reichweiten, vor allem im Winter, wo die Batterien dann durch die niedrigen Temperaturen sowieso schlechter sind in ihrer Wirkungskraft.
Die Autos sind auch sehr schwer.
Müssen sie dann noch das Auto heizen? Genau.
Ja,
die Autos sind sehr schwer. Was ist mit den ganzen Autos, die einfach am Straßenrand geparkt werden? Ich glaube, mehr als 2/3 unserer Flotte oder 3/4 sogar parken einfach am Straßenrand. Wie sollen die geladen werden? Mhm. Und wenn man jetzt 8 Ladesäulen nebeneinander hat und 8 Autos daran hängt,
dann lädt das 8-mal so lang. Das haben auch viele nicht verstanden. Ja? Die schnellen Ladezeiten nur, wenn du alleine bist. Sonst geht
eben,
das nicht.
Also das Ganze und das ist die Hauptsache. Die Batterietechnologie ist auf gar keinen Fall in der Lage, dass wir hingehen und beispielsweise die Sonnenenergie in der Sahara ernten und hier rüber bringen, wo sie vornehmlich gebraucht wird. Wir haben nämlich hier gar nicht die Möglichkeiten, genug Ökostrom zu produzieren dafür, um unseren Energiebedarf zu decken. Also den Strombedarf vielleicht, aber nicht den Bedarf von damit können wir nicht unsere Häuser heizen und nicht unsere Autos alle fahren. Mhm.
Aber Herr Koch, um das mal zusammenzufassen, viele, die sich mit dem Gedanken tragen, sich ein Strommobil zu kaufen, es muss hergestellt werden, das Strommobil, also die Batterien, all das, da hat es schon einen Klimarucksack, da muss es, glaube ich, 8 Jahre fahren, bis es auf dem Level eines Benziners überhaupt ist. Wer fährt 8 Jahre sein Auto? Das ist die erste Geschichte. Aber
und da ist die Batterie nur produziert, gut, das...
Da endet oft die Garantie auch bei 8 Jahren Batterie, aber was noch dazu kommt...
Da sind
kommt,
wir wieder bei den Zahlen, es wird sehr viel mit Zahlen hantiert. Man kriegt sehr viele unterschiedliche Zahlen. Ich sage das auch in meinem Buch. Die sind alle sehr mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Denn bei diesen 8 Jahren geht es, glaube ich, um eine sehr große Tesla-Batterie. So eine kleine Batterie, da ist dieser Klimarucksack schon nach 4 Jahren aufgemacht.
Also ja, aber nochmal wichtig ist, dass wenn man sich so ein Auto zulegen möchte, dass man sich die Frage stellt, wenn man es nicht zu Hause tankt, betankt, mit Greenpeace Energy zum Beispiel, ja, sondern eben woanders, dass da ja meistens Vattenfall draufsteht. Und das ist halt Atomstrom. Ja. Und wenn man eben Atomstrom oder Kohlestrom, da kann man sagen, lokal keine Emissionen, dann eben woanders. Also das ist nicht öko. Öko ist eigentlich, wenn das regenerativ erzeugt wird und dann auch so. Und das ist im Moment gar nicht möglich. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, welche Möglichkeiten es gibt, Wasserstoff auch zu transformieren, weil das finde ich das Interessante, Sie zeigen ja auch 4 Wege, die man gehen kann. Also Wasserstoff ist multipotent. Möchte ich nochmal auf... den Klimawandel kommen, weil es wird eine Menge Leute geben, auch bei KenFM, die sich das angucken, Klimawandel ist alles Quatsch. Gibt es nicht. Ich möchte nicht darüber reden, ob der Mensch am Klimawandel beteiligt ist, wie stark er beteiligt ist, da schwanken die Zahlen, sondern nur, was sagt der Imker? Sie sind Imker, Sie beobachten das an den Tieren und die verhalten sich nicht Ihnen gegenüber, sondern die verhalten sich. Merken Sie, dass sich etwas ändert?
Also diesen Dürresommer habe ich auf jeden Fall gemerkt, weil die Pflanzen, die sind einfach vertrocknet. Dann haben die keinen Nektar gebildet und dann habe ich keinen Honig bekommen. Mhm. Und so einfach ist das mit dem Klimawandel. Mhm. Und wir schreiten von einem Jahrhundert Hochwasser zur nächsten Jahrhundert Dürre. Diese Wetterextreme häufen sich halt. Ich habe mir mal erklären lassen, dass das mit dem Jetstream zusammenhängt. Dadurch, dass die ganze Erde sich aufheizt durch den hohen CO2-Ausstoß, verringert sich der Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator. Und ein geringerer Temperaturunterschied bedeutet, dass wir weniger Winde haben. Ne? Warme Luft steigt aus, kalte Luft strömt rein, so entsteht Wind. Und das im globalen Maßstab nennt man diese Winde halt Jetstreams. Und die werden geringer. Und dadurch können sich dann so extreme Wetterlagen einfach länger halten.
Das heißt, das Wetter selber wird unberechenbar. Und man muss auch eins dazu sagen, das Systemwetter ist so komplex, dass wir das gar nicht berechnen können, bis heute nicht. Und es wird für uns chaotisch. Aber das heißt, die Natur kann auch so schnell nicht darauf reagieren. Also der Speed, wie die Natur radikal sich ändert, nimmt so zu, dass Tiere da eben aussterben.
Es kann auch sein, dass wir irgendwann, dass wir auf eine neue Eiszeit zusteuern, weil korrelierend mit dem Jetstream bewegt sich nämlich auch der Golfstrom. Mhm. Und der bringt warmes Wasser vom Golf von Mexiko nach Europa. Und wenn der wegen dem mangelnden Temperaturunterschied wegfällt, dann wird es bei uns richtig kalt.
Also das hat es ja alles auch schon mal gegeben. Das hat es alles schon mal gegeben, stimmt, da gab es aber keine Menschen. Ich möchte trotzdem noch mal direkt eine Frage an Sie stellen. Was hätte das Folgen, wenn die Biene weg ist? Wenn die Biene tot ist, weil die Biene kriegt die Kurve nicht. Macht das was?
Ja, man muss
erstmal kein Honig mehr.
Ja, man muss ja von den Bienen reden. Ne? Es gibt ja die Honigbiene als eine Art und dann haben wir noch in unseren Breiten um die 500 Wildbienen. Und wenn die plus Schwebfliegen und Schmetterlingen, also wenn unsere Bestäuber weg sind, dann haben 70% unserer Pflanzenwelt niemanden mehr, der für die Vermehrung sorgt. Also dann gibt es auch kein Obst und für sehr viele Tiere und dann für uns Menschen auch nichts mehr zu essen. Ne?
Das sind die Folgen einfach davon.
Das wären dann die Folgen, ja. Wir arbeiten mit dem Klimawandel darauf hin und halt die Giftkartelle mit ihrem wirklich großflächigen Einsatz ihrer Gifte in einer aus den Fugen geratenen industrialisierten Landwirtschaft.
Mhm. Lassen Sie uns zu dem Punkt kommen, den Sie im Buch beschreiben, nämlich steht ja viermal Power to Gas, Ammoniak zu Power und zu Mobilität. Was verbirgt sich dahinter? Was kann man mit Wasserstoff machen? Bevor wir dazu kommen, wie können wir denn aus dem, was wir haben, Wasserstoff überhaupt produzieren?
Gut, also Wasserstoff, ich habe das ja gerade schon angeschnitten, findet sich in den Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel Erdgas, Erdöl oder sogar Steinkohle und kann dann aus der Erdgasreformation gewonnen werden. Also wir haben im Moment eine Produktion von 55 Milliarden Kubikmetern Wasserstoff im Jahr weltweit. Der Großteil geht für die Ammoniak-Synthese drauf, auf die komme ich später nochmal, ist sehr komplex. Und der Großteil dieses Wasserstoffs wird eben aus Erdgas und Erdöl-Reformation gewonnen. Und nicht, und das ist dann, oder aus Atomstrom, das ist dann der sogenannte graue Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff, den gewinnt man am besten, indem man Ökostrom in Wasser leitet, ganz platt gesagt. Und der spaltet dann das H2O in Sauerstoff und Wasserstoff.
Also die klassische Elektrolyse, die man im Chemieunterricht 8. Klasse, glaube ich, so mal mitbekommt. Da blubbert es dann und das ist dann eben Sauerstoff und Wasserstoff, ja. Knallgas, das kennen ja alle.
Und da wollen wir hin, wenn wir klimaneutralen Energie speichern wollen. Mhm. Ein Wort zur Ammoniak-Synthese. Ammoniak ist eine Verbindung aus dem Stickstoff unserer Luft und Wasserstoff. Und daraus macht man so wichtige Dinge wie Kunstdünger und Sprengstoff. Und wenn man jetzt das Biogas, das wird uns noch als Bio-verkauf, sich anguckt, dann wird also erst per Erdgasreformation Wasserstoff gewonnen. In der Ammoniak-Synthese wird daraus Kunstdünger gemacht. Dann geht man hin, rodet die Regenwälder am Amazonas, um da Zuckerrohr anzubauen oder Ölpalmen oder bei uns den Raps.
Und, kippt da den Kunstdünger drauf?
Kippt da diesen Kunstdünger drauf, nebst jede Menge Pestiziden. Und am Ende kommt das dann entweder in die Tanks unserer Autos in Form von EC-Fuel oder halt wird rückverstromt in Biogasanlagen und es gibt mittlerweile sogar schon Betriebe, die machen dann daraus wieder aus dem Biogas wieder per Elektrolyse Wasserstoff. Also so verrückt ist das Ganze und die Sache mit den großflächigen Zuckerrohrplantagen hat Angela Merkel angeleiert. Die ist dann nach Brasilien geflogen und hat dann mit den Zuckerbaronen sich getroffen auf die Menschenrechtslage. Die armen Menschen, die auf diesen Feldern schuften möchten, müssen, will ich gar nicht erst eingehen. Die ist auch prekär. Ich habe das mit eigenen Augen schon in Mexiko erlebt, wie die da den Pestiziden ausgesetzt sind für sozusagen kein Geld, die Unterernährung und so weiter. Also eine große Verarschung.
Mhm. Was könnte man denn anders machen? Also wenn man sagt, okay, man könnte eben auf Bio-Wasserstoff umsteigen. Wie würde so etwas konkret aussehen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Sie sagen, ja, Windkraft ist eine schöne Sache, aber jetzt überall Windkraftanlagen aufzustellen, da sind Sie auch kein Freund davon, weil die auch nicht gerade gesund sind für die Fledermäuse, die Vögel, die Insekten.
Und die Menschen, die in den
Und die Menschen auch, Infrastruktur und so weiter. Also das heißt, wie kriegen wir da die Kurve? Weil überall Windkraftanlagen aufstellen, mit denen man wieder Bio-Wasserstoff produziert, das wollen Sie ja auch nicht.
Ja, also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel in der Gegend, in der Sahara, wo sehr viel Sonne ist, weil es keine Wolken gibt, Solarthermie oder Solarkraftwerke aufzustellen. Man müsste das Meerwasser mit Pipelines ranbringen. Es gibt schon so Projekte, ich glaube sogar in den USA. Und könnte dann per Elektrolyse Wasserstoff herstellen und diesen Wasserstoff dann ins energiehungrige Europa fahren und hier verbrauchen. Mhm. Das wäre grüner Wasserstoff.
Sie geben in Ihrem Buch eine Zahl an, die ich erstaunlich finde. 2,2% der Sahara würde ausreichen, um die Welt mit Wasserstoff zu versorgen.
Ja, das ist allerdings eine Modellrechnung von Professor Rögner und der baut auf Blaualgen.
Mhm. Wir werden noch drauf kommen, aber wir sehen also, die Sahara selber hat genügend Fläche, dass wir dort diese Technik anwenden könnten. Ja, also, und die Region selber hätte auch was davon.
Ja, also 2,2% der Fläche von der Sahara. Ja. Die Sahara ist vergleichbar mit flächenmäßig mit den USA. Würden reichen, um die komplette Menschheit mit Energie zu versorgen.
Man begibt sich natürlich da wieder in eine Abhängigkeit, das ist wieder nicht dezentral, aber es ist eine Möglichkeit, so etwas zu machen.
Ja, es gibt ja noch andere Gegenden mit Sonne und auch mit Wind. Ne?
Okay, lassen Sie uns über die Anlagen sprechen, also die Windkraftanlagen, die hier vor Ort aus Wasser mittels Elektrolyse Wasserstoff produzieren könnten, den man speichern kann. Man muss ja in die Energiebilanz auch mit einrechnen, dass diese Anlagen ja auch gebaut werden müssen. Also sind aus Stahl. Stahl wird im Moment nicht mit Ökostrom groß produziert.
Also erstens gibt es natürlich auch Windkraftanlagen, die aus Holz gebaut werden können. Das wäre dann ein bedeutender CO2-Speicher. Und tatsächlich kann auch Stahl, kann man auch den Kohlenstoff in der Stahlproduktion mit Wasserstoff ersetzen. Ich möchte jetzt, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, trotzdem möchte ich darauf eingehen. Wir haben ja Eisenoxid, ist FeO. Fe steht fürs Eisen, O für den Sauerstoff. Wir wollen das O loswerden, um das reine Fe zu bekommen. Im Moment ist die Stahlproduktion so, dass wir das O an ein C binden, beziehungsweise zwei O's an ein C, dann haben wir CO2 und Fe. Man kann aber dieses O auch an Wasserstoff binden, dann haben wir H2O und Fe. Die Salzgitter AG hat dieses Verfahren bereits in petto und macht dann so alibimäßig 7 Windmühlen, die dann den Wasserstoff dafür erzeugen. Jetzt ist die Frage, bauen wir unser Wasserstoffnetz aus? Bauen wir auf grünen Wasserstoff, dann könnten wir den Stahl grün herstellen oder, was im Moment wahrscheinlich billiger ist, holen die sich den Wasserstoff für ihre Anlage einfach aus dem Erdgas, das mit Nord Stream 2 demnächst zu uns kommt. Dann haben wir weniger Kohlenstoff, aber immer noch Kohlenstoff.
Das heißt, wir haben die Möglichkeit, weil wir haben ja hier genügend Energie in der Luft. Also wir könnten über Windkraft, wir könnten uns über Solarenergie.
Ja, und natürlich Wasserkraft.
Genau, können wir Wasserstoff als Speicher einsetzen und den können wir eben auch direkt chemisch verwerten. Und das wäre vor allem klimaneutral. Wir müssen das nur wollen. Lassen Sie uns über einen Hauptverbraucher und auch Hersteller, sage ich mal, als Abfallprodukt von CO2 sprechen, nämlich der Individualverkehr. Bei Ihnen taucht die Zahl auf 17,x%, also knapp 18%.
Ja, die Zahlen, die ich gefunden haben, variieren zwischen 14 und 17%.
Genau, macht das aus. Und ich glaube, der Flugverkehr macht 2% aus. Aber auch interessant, die 30 größten Supertanker pushen so viel CO2 in die Atmosphäre wie 750 Millionen Autos.
Ja, das ist auch wieder so eine Zahl. Ich weiß nicht, ob ich die glauben soll, aber ist auch.
Ich habe das schon ein paar Mal gelesen, aber man könnte, wenn man diese 30 Tanker stilllegt, so viel CO2 einsparen wie der gesamte Individualverkehr. Also, das wäre ja einfach zu machen. Macht man eben auch nicht. Da sieht man eben schon, weil man das nicht will.
Die könnte man auch mit Wasserstoff fahren, unseren Schiffverkehr.
Okay, das könnte man alles eben machen.
Wir können sogar mit Wasserstoff unsere Düsenflugzeuge betreiben. Schon im Jahr 2000 gab es Cryoplane.
Boeing, glaube ich.
Nein, Airbus.
Airbus, okay.
Airbus. Es gab dann eine Machbarkeitsstudie, die wurde für ein paar Millionen Euro erstellt und das Resultat war, ja, Düsen mögen Wasserstoff sogar lieber als Kerosin, weil er absolut sauber verbrennt. Bei der Verbrennung entsteht zugegeben Stickoxid, das ist aber klimaneutral und oben in der Atmosphäre stürzt auch nicht weiter. Und Wasser. Und man müsste entweder 30% Abstriche machen, entweder an der Reichweite oder an der Passagierzahl. Das sind dann so dieses Modell, das ist wie so ein Walfisch sieht dieses Flugzeug aus und fliegt dann halt wirklich nur mit Wasserstoff und pumpt kein CO2 genau an der Stelle, wo es besonders weh tut, nämlich in der Atmosphäre.
Was ist aus dem Projekt geworden?
Ist in der Schublade gelandet, mit dem Argument, es gäbe sowieso nicht genug grünen Wasserstoff, damit das Sinn macht. Ja, also, das war vor dem Jahr 2000.
Ja, also das heißt, wir hätten auch hier die Möglichkeit, eine grüne Luftfahrt. Man müsste sich darauf einlassen.
Ja,
man muss. Das ist wie wenn Ford gesagt hat, wir bauen keine Autos, weil es gibt ja noch keine Tankstellen genügend. Ja, die kommen dann eben.
Das Ei-Henne-Problem.
Das ist das Ei-Henne-Problem. Okay, lassen Sie uns aber jetzt mal zurückkehren zu diesen vier Möglichkeiten, wie wir Wasserstoff transformieren können. Also angenommen, wir stellen aus mit Ökostrom, spalten wir Wasser, machen klassische Elektrolyse und haben dann eben Gas. Wie kann man dieses Gas, wir haben von Ammoniak gesprochen, wie kann man das sonst noch speichern?
Ja, also man könnte es zum Beispiel, also wir haben ja das Erdgasnetz. Das wäre ein idealer Speicherort für dieses Gas.
Das heißt, wir haben diese Infrastruktur schon.
Ist schon da, ja. Also und dazu muss man wissen, bis in die 60er Jahre hinein bestand das sogenannte Stadtgas zu 50% aus Wasserstoff, der allerdings aus Kohlereformation gewonnen wurde. Mhm. Also das Erdgasnetz kann das. Im Moment ist der Anteil limitiert auf, glaube ich, 2% reinen Wasserstoff wegen den Tanks von alten Gasautos.
Weil es sehr aggressiv ist.
Genau, ja, die sind darauf nicht ausgelegt. Ja, das würde diffundieren. Die sind darauf nicht ausgelegt. Die neuen Fahrzeuge können das und diese alten Gasfahrzeuge sterben langsam weg. Also
man muss dazu sagen, es hat BMW ja die Erfahrung gemacht, damals beim 7er BMW, wo sie eben Wasserstoff verbrannt haben in dem klassischen Motor, damit sie so einen großen Motor brauchen, auch um diese ganzen Arbeitsplätze, die dranhängen, weiter zu beschäftigen, weil auch die Kraftstoffzelle natürlich mit wesentlich weniger Teilen auskommt. Und das muss man auch sagen, da hat man natürlich dann auch als Politiker sich die Frage zu stellen, zu beantworten, wenn dann sehr viele Leute auf dem Arbeitsmarkt freigesetzt werden, was macht man mit denen? Sie sagen ja, wenn wir in eine grüne Technologie gehen würden, könnte man die unterbringen, sukzessive, wenn man das denn wollte.
Wenn man das denn wollte, ja. Also ein E-Motor hat irgendwie 200 Teile und ein Verbrennungsmotor über, ich glaube, so rund 1200 Teile. BMW hatte damals auf den Wasserstoffverbrennungsmotor gesetzt. Das geht natürlich auch. Also wir kennen alle die Knallgasreaktion. Wasserstoff, Sauerstoff wird entzündet, macht Bumm. Damit kann man Motoren, also es wäre auf jeden Fall eine Zwischentechnologie, als Zwischentechnologie denkbar. Das Problem ist, bei der Knallgasexplosion haben wir keine Kohlenstoffe und wenn Metall auf Metall reibt, haben wir keine Schmierung. Also muss man da Schmierstoffe einsetzen und ich glaube, Kalifornien hat damals gesagt, dann ist es nicht Zero Emission.
Genau.
Und deswegen hat
BMW gesagt, wenn wir in Kalifornien keine Zulassung bekommen wir sie für die Staaten nicht, lohnt sich die ganze Entwicklung nicht als ein Riesenmarkt. Aber ich möchte nochmal auf die Tanks kommen. Diese 7er BMW hatten damals das Problem, dass wenn sie länger in der Garage standen, 2 Wochen, waren die Tanks leer.
Das war in den 70er Jahren.
Genau, weil der Wasserstoff eben die Eigenschaft hat, wirklich jede kleine Lücke zu nutzen und weg. Ne? Das Problem haben wir heute nicht mehr. Lassen Sie uns mal die aktuelle Entwicklung, was die Autos angeht, anschauen. Wir haben ja mit Tesla einen Anbieter, der ganz stark auf den Batteriemodus geht. Und auch in Deutschland wird jetzt diese Offensive angefahren. Wir haben schon über Mercedes gesprochen.
Tesla nennt interessanterweise die Fuel Cell, so heißt ja die Brennstoffzelle auf Englisch, die Fool Cell, also die Narrenzelle. Mhm. Und versucht, diese Technologie zu diskreditieren. Und wer schon zu so einer Begrifflichkeit greift wie Herr Tesla. Ja. Ich glaube, der hat auch was zu verbergen.
Der ist ein guter Verkäufer, muss man sagen.
Die Idee mit dem veganen Auto, fand ich nicht schlecht.
Lassen Sie uns mal darauf gucken, wie Asien vorgeht. Also die Brennstoffzelle in Asien erfreut sich ja großer Beliebtheit. Der Hyundai Nexo, habe ich mir einen Testbericht auch mal so angeguckt und auch der Toyota Mirai sind ganz basic aus. Ist eine Geschmacksfrage. Was mir nicht gefallen hat, ist der enorme Preis. Also zwischen 60.000 und 80.000 Euro rufen die auf. Das kann sich ein Otto-Normalbürger ja gar nicht erlauben. Warum sind diese Wagen so teuer?
Das liegt daran, dass die Brennstoffzellenproduktion noch nicht in der industrialisierten Großserie vorliegt. Bosch arbeitet gerade daran und es gibt auch mittlerweile aus Bundel, also in Baden-Württemberg, ich habe den Namen des Instituts gerade vergessen, wird daran gearbeitet, an Methoden zur industriellen Herstellung der Brennstoffzellen, weil sobald das einmal in Großserie geschieht, werden die billiger und dann werden die Preise deutlich sinken. Im Gegensatz zu Batterienautos, da ist Kinderarbeit zum Trotz, da ist nicht viel Raum nach unten mit dem Preis. Aber bei Wasserstoffautos auf jeden
Fall.
Liegt
das bei den Batterienautos eben an den sehr knappen Rohstoffen? Lithium, Kobalt, auch sehr Edelmetalle, die eben knapp sind. Das heißt, die machen diesen Preis aus?
Ich denke schon. Es sind ja auch aufwendig zu gewinnen. Bei Wasserstoffautos, also bei den Fuelcell-Autos brauchen wir Platin auch und das ist auch nicht ganz billig, aber es ist auch in jedem Dieselcut drin. Und interessanterweise ist mit dem Verfall des Diesels auch der Verfall des südafrikanischen Rands, wo das meiste, der korreliert mit demselben Verfall, wo das meiste Platin gefördert wird derzeit weltweit. Und hinter den Kulissen erleben wir also gerade den Kampf der Platin-Bergwerksgesellschaften gegen die Bergwerksgesellschaften, die die Kohle und das Öl aus dem Bauch der Erde reißen.
Also. Lassen Sie uns über die Brennstoffzelle reden, weil ich gehe nicht davon aus, dass jeder genau weiß, wie sie technisch funktioniert. Lassen Sie uns aber da so drüber reden, dass wir es alle verstehen. Man spricht ja hier von Stacks, so wird es zusammengeschaltet. Wie geht denn eigentlich eine solche Brennstoffzelle?
Es gibt ja, die Idee der Brennstoffzelle ist ganz alt, die ist, glaube ich, aus dem, sogar aus dem 18. Jahrhundert, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert. Mhm. Es geht um die chemische Gewinnung von Strom durch eine Reaktion. Und jetzt bei der modernen PEM-Brennstoffzelle muss man sich das so vorstellen. Wir haben auf der einen Seite den Wasserstoff, auf der anderen Seite den Sauerstoff. Und die Stacks bilden eine Membran. Die lassen vom Wasserstoff, der sich ja mit dem Sauerstoff verbinden will, nur das Proton durch, also den Atomkern, aber nicht das Elektron. Gibt man jetzt dem Elektron ein Kabel, dann nimmt es den Weg über das Kabel und die Verbindung hat stattgefunden. Aus H2 und O wurde H2O.
Mhm. Das Wasserstoff heißt, da fließt Sauerstoff Strom.
Wurde Wasser und in dem Kabel fließt Strom. Genau. Mhm. Und das, da kann eine ganze Menge Strom fließen. Also damit kann man U-Boote antreiben. Oder ich glaube, die Amerikaner experimentieren, auch wenn mir das nicht sympathisch ist, mit mit Fuel Cell Abrams Panzern.
Natürlich.
Also ja. Das ist,
die Technik ist auch insofern nicht
das hat ordentlich Power.
Neu. In den 60er Jahren das Apollo-Programm. Da kam die Energie für das alles auch an Bord der Astronauten aus einer solchen.
Ja, die Ariadne wird auch mit rein
genau.
Wasserstoff in die, also mit Kryo-Wasserstoff in die Luft, also er ist dann auf bis knapp an den ans Temperaturminimum runtergekühlt auf minus 253 Grad oder so, wird die Ariadne in die Luft geschossen. Also das Energiepotenzial von Wasserstoff ist bekannt. Mhm.
Herr Koch, Sie haben ja bei Ihren Recherchen für das Buch diese Wasserstoffpioniere besucht. Ich glaube, 4 an der Zahl habe ich mindestens gezählt, die eben zeigen, was man mit Wasserstoff alles anstellen kann, auf die wir auch noch kommen werden. Ich möchte aber auf eine Technologie kommen, die mir neu war. Liquid Organic Hydrogen Carrier, nämlich LOH, genau. LOHC-Technologie. Sie haben gesagt, Sie nennen das jetzt mal Vasol, H18LOHC. Können Sie das mal einem Laien erklären? Was ist daran revolutionär?
Ja, das, da möchte ich gerne drauf eingehen. Es gibt den Professor Peter Wasserscheid, der sitzt an der Uni Erlangen.
Der heißt wirklich so.
Der heißt Omen ist Omen, heißt der wirklich so, ja. Der hat sich mit folgendem Problem auseinandergesetzt. Wasserstoff ist sehr voluminös. Also im Urzustand hat ein Liter Wasserstoff ungefähr ein 1/3000 der Energie von einem Liter Benzin. Ein Kilo Wasserstoff hat aber das 3,5-fache, ich glaube ungefähr das 3,5-fache der Energie von einem Kilo Benzin.
Wir sprechen von Energiedichte.
Von Energiedichte, ja. Also wie kriegen wir jetzt
die Energiedichte auf ein geringes genau. Volumen, weil wir ja den Tanklastzug hin
und
her ziehen
wollen. Und auch die Frage der Explosivität muss geklärt werden. Und dieses verrückte Runterkühlen auf minus 253 Grad ist ja auch sehr energieintensiv.
Und auch aufwendig.
Aufwendig, ja. Und auch dieses in dem BMW-Tanks der heutigen Wasserstoffautos, da wird es zusammengepresst auf 700 Bar und das ist ja auch schon eine Hausnummer. Ja. Ne?
Es gibt zwei Technologien im Moment, die 350-Variante und die 700 Bar-Variante, genau. Aber da sehen wir eben auch, die Tankstellen haben oft auch kleine Probleme. Ja, die Fahrzeuge laufen schon ganz gut, aber das ist jetzt nicht so simpel wie tanken.
Genau. Also es fühlt sich so simpel an, ist es aber ist natürlich es nicht. Ne? Also es geht natürlich viel schneller, als ein E-Auto zu betanken. So, und jetzt?
Wir reden von 3 bis 5 Minuten.
Ja.
Dann haben wir wieder 500 Kilometer fahren.
Ja, ich war bei BMW, also man schiebt da diese Tankpistole ein, tankt und das war's. Mhm. So, aber so eine Tankstation kostet, glaube ich, 1 Million Euro und ist jetzt für, sagen wir mal, ein Entwicklungsland in Afrika nicht zu stemmen, so eine Infrastruktur aufzubauen. So, und jetzt macht sich dieser Peter Wasserscheid mit seinem Produkt, dem LOHC, die Reaktionsfreudigkeit des Wasserstoffs zunutze. Und er nimmt einen Kohlenwasserstoff, einen schwach angereicherten Kohlenwasserstoff, befüllt ihn mit Wasserstoff und hat am Ende einen stark angereicherten Kohlenwasserstoff. Dieser Prozess funktioniert chemisch per Katalyse. Und der kann dann auch per Katalyse wieder rausgeholt werden, dieser Kohlenwasserstoff. Und
können Sie
wenn
das
er da einmal drin ist, kann man, das ist, er hat Bitoluol als Trägersubstanz genommen. Das ist ein Wärmeträgeröl. Wenn er dann vollgeladen ist mit Wasserstoff, ist er trotzdem nicht entzündlich und, also der hält da in so einem Video, hält er da einen Bunsenbrenner dran und nichts passiert. Und wenn man den chemisch eingelagert hat, in diesen, in dieses Bitoluol, oder ich nenne es Wassol, weil es einfach besser von der Zunge geht, dann kann man ihn mit der bestehenden Infrastruktur speichern und auch transportieren. Mhm. Also man könnte ihn in, es ist sogar ungiftig, das Zeug, man könnte dann die Tanker, die wir haben, damit befüllen. Also in der Sahara, sagen wir mal, wir ernten die Sonne in der Sahara, das ist mein Lieblingsbeispiel, befüllen LOHC-Tanker, ganz normale Tanker, wie wir sie haben, wir bräuchten gar keine neuen zu bauen, und könnten die Sonne, Sonnenenergie nach ins energiehungrige Europa schippern und hier chemisch wieder rausholen, den Wasserstoff. Und die Trägersubstanz verhält sich wie eine Pfandflasche. Das heißt, die schippern wir danach einfach wieder zurück in die Sahara und da kann sie neu befüllt werden. Und genauso stellt er sich das auch mit Autos vor. Es gibt nämlich auch, die arbeiten gerade an einer LOHC-Direktbrennstoffzelle. Also man füllt das Zeug in seinen Autotank, der braucht dann auch nicht diesen irren Druck, holt sich das chemisch da raus und am Ende gibt man diese Trägersubstanz zurück wie eine Pfandflasche und kriegt Frische. Mhm. Der hat sich damit dann für den Deutschen Zukunftspreis beworben.
Den habe ich nicht bekommen.
Pünktlich zum Beginn der Katowice-Konferenz hat Bundespräsident Steinmeier ihm diesen Preis nicht zuerteilt. Also es war, glaube ich, ein, zwei Tage, bevor er dann, bevor es in Katowice losgeht. Und das ist natürlich ein bedeutendes Zeichen, dass unsere Politik den Schritt zur Wasserstoffgesellschaft nicht wagen will.
Verhindern muss.
Sogar verhindern will. Und dazu muss man dann noch bedenken, der Steinmeier als Lakai von Ex-Kanzler Schröder hat wahrscheinlich auch am Ende noch Nord Stream 2 irgendwie im Blick. Oder so, ne?
Ich möchte mal in meinen Worten das beschreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also diese Trägersubstanz, ich nenne die jetzt mal Speichergel, ja, oder Wassol für den schönen Namen, ja. Das ist so ähnlich, wie man ja auch, wie man Margarine ja mit Wasserstoff...
Margarine ist tatsächlich ein mit Wasserstoff angereichertes Pflanzenöl, das...
Genau, also ich stelle das jetzt mir mal so vor, genau, und da kann man eben große Menge von diesem Wasol kann man eben benutzen, also kommt in großen Mengen vor, es ist ungiftig, wie gesagt, es brennt nicht und vor allem es bleibt flüssig zwischen minus 34 und plus 360 Grad. Und um vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nennen, wie wir das heute sehen, ist, wenn man heute sich eine alte Kompaktkassette anguckt, da waren 2x45 Minuten drauf und heute hat man ein iPod, da sind MP3s drauf, da kann man 20.000 Tracks transportieren. So muss man sich das vielleicht vorstellen, sagen, unfassbar, was da heute drauf geht. So kann man die Sachen kompakt machen, kann sie dann transportieren. Also die Energiedichte und das Volumen. Genau, lässt sich denn eine solche Technologie, wenn sie am Markt ist, mit der man sicherlich auch Geld verdienen kann, lässt sie sich verhindern oder sagen Sie, man kann sie nur rauszögern, aber wir haben ja die Zeit nicht dafür? Also was glauben Sie, was passiert denn da? Weil dieser Professor, der den Preis jetzt nicht bekommen hat, der ist ja jetzt kein, also Herr Wasserscheid, der wird ja jetzt nicht mit seiner Idee hinter dem Berg halten, sondern er wird sie dann weiterentwickeln und dem anbieten, der sie haben will.
Hinter vorgehaltener Hand hat er mir berichtet, dass zum Beispiel Airbus an dieser Technologie interessiert ist. Es ist schon relativ komplex. Bei der Anfangskatalyse entsteht Hitze, die man jetzt auch wieder nutzen kann, zum Beispiel zur Meerwasserentsalzung. Das Meerwasser nimmt man wieder für die Katalyse und dann, um diesen Wasserstoff wieder rauszukriegen, muss man Hitze zufügen. Also es ist nicht so völlig unkompliziert.
Atomkraftwerke sind komplizierter.
Ja, es würde funktionieren. Mhm. Und was unseren Schritt hin zur Wasserstoffgesellschaft betrifft, das ist ja fast schon ein evolutionärer Schritt des Menschen, auf jeden Fall aber ein zivilisatorischer. Ob er jetzt kommt oder nicht, kann ich nicht sagen. The future is unwritten. Mhm. Nur ich finde, wir leben in einer Zeit der Dystopien. Eine Dystopie ist eine düstere Vorhersage der Zukunft und alle sehen die Zukunft düster und ich finde, es wird Zeit für eine Utopie. Lasst uns doch mal alle positiv in die Zukunft schauen. Mhm. Eine Utopie ist eine
positive Sicht, Vision.
Eine positive Vision der Zukunft und ich glaube, ich glaube, ja, eine Wasserstoffgesellschaft ist anstrebsam, es wäre auch wir hatten einen Kriegsgrund weniger. Hm. Wenn wir unser Energieproblem lösen...
Sie greifen mir vor, aber diese Energieabhängigkeit sorgt ja auch dafür, dass ein Machtkartell oder eine Machtstruktur erhalten bleibt. Das darf man dahinter nicht vergessen. Im Buch kommt es nicht vor. Aber als ich als alter Freund von Geopolitik sehe natürlich, wenn Länder unabhängig würden von Erdgas, Erdöl, dann könnten die eher machen, was sie wollen. Wer will das und wer möchte das nicht? Lassen Sie uns an dieser Stelle zu diesen Pionieren kommen, mit denen Sie sich getroffen haben. Können Sie was zu sagen? Haben da viel Zeit dafür. Jürgen Fuhrländer, gelernter Schlosser. Was macht dieser Mann?
Ja, der baut da mitten im wilden Westerwald, baut er eine Wasserstofftankstelle und eben, weil der auf Windkraft setzt. So, und das ist ganz interessant.
Sie haben ihn besucht?
Ich habe den besucht und wir haben geredet und der hat mir einen sehr interessanten Aspekt zur EEG-Umlage genannt. Nämlich, die fällt bei ganz vielen Windkraftwerken weg.
Warum?
Also die EEG-Umlage, das zahlen wir, obwohl der eigentlich dieser Ökostrom ja total billig ist, zahlen wir ihn unheimlich teuer. Er wird künstlich teuer gemacht mit der EEG-Umlage. Die bekommen Geld auch, wenn die ihr Windkraftwerk aus dem Wind drehen.
Weil wir zu viel Strom haben.
Ja. Die kriegen aber trotzdem das Geld. Mhm. Also das ist natürlich schön. Ne?
Ja.
Und entsprechend teuer ist die Pacht von den Dingern, die technische Wartung und so weiter. Wenn die EEG-Umlage wegfällt und die müssen jetzt ihren Windstrom auf dem freien Markt verkaufen für ein paar Cent, dann machen die Minus. Eben wegen der teuren Pacht, Wartung etc. pp.
Das ist also ein künstlich subventionierter Strom, der nur funktioniert, solange man das Kartell so betreibt.
Genau, und diese EEG-Umlage, die fällt jetzt weg für Tausende von Windrädern. Ich glaube, bis zum Jahr 2025 oder 2027 reden wir von einer Energiedichte, die entspricht irgendwie der Leistung von 6 oder 7 Atomkraftwerken. Mhm. Für diese Leute lohnt sich die sogenannte Veredelung ihres Windstroms in der Form von Wasserstoff.
Das heißt, sie können diesen Strom, der jetzt nur noch schlecht verkauft wird, nutzen, um über Elektrolyse Wasserstoff als Speichermedium.
Und immer noch Geld verdienen.
Ja.
Und immer noch Geld verdienen, ja. Und
die Anlagen sind da, jetzt müsste man nachrüsten.
Ja, das ist wahrscheinlich, hat die Angela Merkel das, als sie das irgendwie mal geplant hat, nicht so richtig vorausgesehen. Also es könnte sein, dass das wirklich schon ein Gamechanger wird.
Mhm. Ich möchte auf eine Zahl kommen, die ich bei Ihnen gelesen habe, hier in diesem Buch, das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. Ein Windrad kann im Jahr 18 Tonnen Wasserstoff produzieren. Das ist, damit kann man 1,8 Millionen Kilometer fahren und wir haben eine Energieeffizienz von 38%. Das sind enorme Zahlen, mit denen wir hier...
Der Wasserstoff hat noch ganz andere, bessere Zahlen geliefert. Das waren jetzt die Zahlen von Fuhrländer. Wie gesagt, meine Zahlen, ich kann das alles nicht nachrechnen. Ich weiß auch nicht, wie viel Liter Öl auf der Welt wirklich verbrannt werden, jeden Tag, jede Minute. Aber 18 Tonnen ist ja schon mal was. Beim Wasserscheid war die Produktivität von einem Windrad noch wesentlich höher. Mhm. Ist dann immer, was versteht man unter einem Windrad mittlerer Größe? Ich kann das, wie gesagt, alles nicht sagen, aber ja.
Okay, wie müsste man eine solche Anlage pimpen, um den Strom direkt vor Ort zu Wasserstoff zu machen? Und quasi, dass jedes Windrad eine Wasserstofftankstelle ist, theoretisch.
Da sind wir dann bei den Elektrolyseuren. Auch da gibt es technische Neuerungen. Das Gegenstück zur PEM-Brennstoffzelle ist der PEM-Elektrolyseur, wobei PEM für Polymermembran steht. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, der Elektromotor ist ja quasi das Gegenstück zum Dynamo. Der eine erzeugt Strom, der andere verbraucht ihn. Und genauso geht es mit dem Elektrolyseur, PEM-Elektrolyse und PEM und der PEM-Brennstoffzelle. Der braucht auch Platin und ist halt sehr effektiv und im Gegensatz zum heute allgemein gebräuchlichen Kali-Elektrolyseur ist er nicht umweltschädlich, weil dieses ganze Kalisalz, das man für die Elektrolyse in der Industrie heute braucht, hat dann eigene Probleme. Ne?
Also ich muss dazu sagen, Wasser an so leitet gar keinen Strom, da müssen eben Mineralien eingeführt werden, damit dann eine Fließfähigkeit überhaupt stattfindet.
Ja, aber durch dieses Platin als Katalysator, der PEM Elektrolyseur braucht auch Platin. Funktioniert das auch mit reinem Wasser?
Mhm. Gut, also wir halten fest, wir könnten diese...
Und den gibt es jetzt schon, da kommt dieses Jahr der erste, ich habe den Namen der Firma leider jetzt, steht im Buch, da kommt dieses Jahr, habe ich mir sagen lassen, der erste tatsächlich für den Häuslebauer raus. Mhm. Er ist natürlich noch wahnsinnig teuer, wieder das Problem mit der, selbe Problem beim Elektrolyseur wie bei der Brennstoffzelle, wir müssen in die industrielle Massenfertigung gehen, dann sinkt der Preis, der ist jetzt für den normalen Häuslebauer noch viel zu teuer. Aber den gibt es schon. Und den gibt es auch schon im Megawatt-Bereich.
Also ich möchte jetzt mal festhalten, wir könnten uns, es gibt eine Möglichkeit, den aktuell noch überschüssigen, immer häufiger überschüssigen Strom durch Windkraft zu speichern, indem man sagt, diese Windkraftanlagen, die irgendwann auch nicht mehr die EEG-Umlage bekommen, die sich dann auch nicht mehr lohnen, haben wir aber schon. Und mit denen können wir Wasser spalten und Wasserstoff,
grünen Wasserstoff
produzieren aus Windkraft. Und damit haben wir einen Speicher, das können wir nutzen. Eine Möglichkeit. Sie haben Professor Matthias Rögner getroffen. Da sind wir beim Biowasserstoff aus Algen, Blaualgen. Bevor wir darüber reden, diese Blaualgen spalten Wasser ja schon relativ lange auf diesem Planeten.
Also die Pflanzen können Wasserspaltung. Das ist einfach ein Teil der Elektrolyse. Mhm. Nur wird er dann direkt irgendwo anders angelagert. Das Ziel ist jetzt durch genetische Manipulation, dass sie das Wasser spalten und man es direkt absaugen kann. Mhm. Den Wasserstoff, der dabei entsteht.
Lassen Sie uns in die Zeit geben, wo Sauerstoff etwas Seltenes war auf der Erde.
Ja, es gab die Sauerstoffkatastrophe. Das erste Leben diese Blaualgen sind so eine Urform des Lebens und die haben halt die Wasserspaltung betrieben. Ne? Also wie kommt das Wasser auf den Planeten? Man weiß es nicht genau, aber man denkt durch Kometeneinschlag. Und weil die Erde halt groß genug ist, hat sie mit ihrer Schwerkraft das Wasser da behalten. Im Gegensatz zum Mond, wo das wohl auch stattgefunden hat, aber der hatte einfach nicht genug Schwerkraft und dann ist es wieder ins Weltall verdampft oder wie auch immer. So, jetzt hat sich in diesem Wasser, ne, das hat wohl erstmal ein paar Millionen Jahre lang geregnet. Bis dieser Wasserstand auf der Erde bis auf 10 Kilometer teilweise angestiegen ist. Ne? Denken wir an den Marianengraben. So, darin hat sich jetzt die Blaualge getummelt und Wasserspaltung betrieben. Und Sauerstoff ist ein Abfallprodukt gewesen, also des Stoffwechsels. Ne? Also die haben quasi ihre Energie aus dem Wasserstoff sich geholt und den Sauerstoff ausgeschieden. Der hat sich dann mit allen möglichen Elementen verbunden. Besagtes Eisenoxid hat sich dann gebildet und irgendwann war das gesättigt. Und dann trat er in die Atmosphäre und wir haben es kam zur Sauerstoffkatastrophe.
Weil das Leben selber an ein solches Überangebot an Sauerstoff nicht gewöhnt war und es ist ein sehr aggressives Gas.
Ja, und das hatte noch nicht gelernt, sich den Sauerstoff zunutze zu machen. Und das war ja, sie haben das quasi ausgeschissen.
Mhm. Das heißt, es war ein Artensterben letztendlich.
Ja, und dieser Erdball hat sich war 400 Millionen Jahre wohl so eine Art Schneeball. Ne? Mhm. Also es kam zu einer Abkühlung. Und erst nach diesen 400 Millionen Jahren lernte das Leben dann, sich den Sauerstoff zunutze zu machen, der ja auch ein sehr guter Energieträger ist.
Genau, dass wir den heute atmen und den gar nicht als aggressiv wahrnehmen, außer an Autos mit Wasser, da rostet das Ding, sondern den eben verbrennen. Mhm. Diese Blaualgen können das schon lange und der Matthias Rögner, der möchte die Blaualgen so tunen, sage ich mal, dass die mehr Wasserstoff produzieren. Ist das richtig verstanden?
Der will die dahin tunen, dass sie den Wasserstoff produzieren und dass man den nutzen kann. Also die können auch ganz andere Sachen, die können auch Proteine produzieren. Und das ist jetzt kein Spinner, sondern der leitet eine ganze Fachschaft in der Ruhr-Uni Bochum. Und auch die NASA ist da dran. Und das wäre dann natürlich noch besser, als den Wasserstoff mit Solarzellen zu produzieren, weil...
Das würde auf natürlichem Wege funktionieren.
Das würde auf natürlich, also grow your own Wasserstoff. Ja. Am Ende hätte man noch die Algen, die man dann als Dünger nehmen könnte, dann würden die ja auch den Kunstdünger ersetzen und die Ammoniak-Synthese überflüssig machen.
Weil Sie, Herr Koch, von der NASA gesprochen haben, die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wenn Menschen andere Planeten besiedeln wollen, brauchen sie da ja Sauerstoff und diese Blaualge könnte dafür sorgen, dass dort der blaue Sauerstoff entsteht.
Ja.
Das ist so die Idee, deswegen interessiert sich die NASA natürlich dafür. Okay, wie weit ist diese...
Sauerstoffatmosphäre schaffen, ne?
Ja, wie weit ist diese Technik? Ist das noch in den Kinderschuhen?
Also die haben ein Ziel, aber die haben kein Geld. Das ist das Problem. Also,
warum wird das nicht gefördert?
Es wird zu wenig gefördert. Mhm. Also Rögner meinte, Je mehr Geld wir bekommen, desto schneller wird diese Entwicklung gehen. Das ist jetzt alles, was ich dazu sagen kann. Also, die haben, das sind ernsthafte Wissenschaftler und die zeichnen Wege auf dahin, wie wir aus Algen, also die brauchen dann wirklich nur Salze, ne, zum Leben. Salz,
und dann machen die diesen Wasserstoff.
Dann machen die Wasserspaltung für uns und können, glaube ich, dann, kann man alles nachlesen, lesen im Buch. Ich glaube, in einer gewissen Zeit können die dann, ich glaube, in einer Stunde war es, 200 Milligramm Wasser aus einem Liter, Wasserstoff aus einem Liter Wasser.
Wenn man das hochrechnet, da tut sich schon was.
Ja. Und da sind wir dann bei diesem V-Bild, was er liefert.
Genau.
Der hat dann den
2,2% der Sahara.
Also den Bioreaktor ist das ja dann, wenn man 2,2% der Sahara mit diesen Bioreaktoren bestückt, dann würden die ausreichend Wasserstoff produzieren für die Energieversorgung der Menschheit und das ist ja schon mal was. Mhm.
Vor allem ist es ungefährlich.
Ja.
Davon geht keine Gefahr aus.
Es ist ungefährlich, okay. Es sind jetzt, gibt Menschen, die haben dann Angst vor diesen Killerbakterien, ne? Ja. Sind genetisch verändert. Aber die sind wohl so komplex, seine Organismen, und auch so anfällig, dass sobald die an die Atmosphäre kommen, sterben die. Plus, er hat auch ein Selbstmordgen entwickelt. Also sobald die freigesetzt werden,
bringen die sich selber um.
Ja, sind die kaputt. Ne?
Herr Koch, wie sind denn die Pioniere, auf die Sie gestoßen sind, wie haben die denn eigentlich darauf reagiert, dass Sie sie in einem Buch auch veröffentlichen? Fanden Sie das gut? Sind Sie einer, mussten Sie Schlange stehen? Na, schon wieder einer, der mich fragt? Da waren Sie einer der Ersten, der da mal nachfragt?
Nee, die waren sehr auskunftsfreudig. Im Gegenteil. Die Sache ist, man muss die Wasserstoffgesellschaft in die Köpfe der Menschen bringen. Weil viele haben das einfach gar nicht auf dem Schirm, die Möglichkeiten, die sich damit ergeben. Und meines Wissens ist es das erste populärwissenschaftliche Buch auf dem deutschen Markt zu dem Thema.
Mhm. Das heißt, man war da sehr erfreut, dass man sich mal für deren Technologie interessiert. Ja, kennen die sich eigentlich untereinander?
Teilweise ja. Es gibt ja dann so den Wasserstoff-Stammtisch, die treffen sich regelmäßig. Und also ich denke mal, der Wasserscheid und der Fuhrländer, die kennen sich. Und der Rögner ist mehr ein Algenmensch, der geht in eine andere Richtung.
Okay.
Aber doch, die sind schon vernetzt.
Mhm. Sie haben Sven Rosinger getroffen, haben wir schon drüber gesprochen. Greenpeace Hybridkraftwerk Prenzlau. Können Sie noch mal was zu sagen? Was macht dieses Hybridkraftwerk?
Ja, die nehmen genau diesen überschüssigen Windstrom und machen daraus per Elektrolyse Wasserstoff und speisen den dann ins Erdgasnetz ein. Mhm. Damit diese Energie nicht einfach verpufft, abgeriegelt wird, verloren geht. Ne?
Wenn wir sehen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Technologien da am Entstehen sind und die man fördern könnte, und zwar vielleicht so stark, wie man im Moment die Batterietechnologie ja auch fördert, da kann man ja ganz schön auch Wege legen, da stellt man sich natürlich die Frage, wie die Industrie damit umgeht. Bei Ihnen im Buch gibt es eine kurze Passage über den VDA, Verband Deutscher Automobilhersteller, da sind 600 Automobilbauer mit drin.
Das Autokartell.
Das Autokartell. Man spricht ja immer dann von einem Kartell, gibt es bei Ihnen eine Definition. Das heißt, eigentlich schließen sich da Leute zusammen, die eigentlich Konkurrenten sind, um einen Preis festzulegen und jede Art von Entwicklung zu behindern.
Um die Marktmacht sich zu sichern. Ne? Ja, das war ja ganz erstaunlich. Daimler, VW und BMW, die haben ja jetzt gerade wegen illegaler Technologieabsprachen, da ging es aber noch um AdBlue oder wie das Zeug heißt, richtig kartellrechtliche Probleme und gehen jetzt ganz offen hin und der VW-Chef Dries oder wie er heißt, verkündet, Technologieoffenheit ist jetzt die falsche Parole und wenn die anderen weiter auf Wasserstoff setzen und auf Brennstoffzellen, dann steigt VW aus der VDA aus. Das sollte man dann als Drohung verstanden wissen.
Also nochmal.
Und dann haben die 40 Minuten telefoniert, die Herrschaften von BMW, Daimler und VW, und sich auf das Batterieauto als Vision geeinigt für die nächsten 10 Jahre und wollen jetzt den deutschen Steuerzahler in die Zange nehmen mit dieser Strategie. Und das wollen die natürlich nicht selber stemmen, sondern wir sollen das bezahlen.
Die Autos werden subventioniert.
Ja, ob wir das Akku-Auto jetzt wollen oder nicht.
Also die Autos werden ja subventioniert durch den Staat, das sind ja immer, wir werden immer vergessen, die Bundesregierung nimmt das Geld aus unseren Steuergeldern.
Wir arbeiten hart.
Aber die Automobilindustrie zum Beispiel, wenn sie sich eben mal abspricht, also klassisch verschwört untereinander, das ist ja keine Theorie, das haben sie ja wirklich getan, weil es ist nicht so, dass diese Schummelsoftware ganz zufällig in allen Autos aufgetaucht ist, sondern das ist eine Verschwörung, weil ja immer Leute sagen, ja, hier bei KenFM immer Verschwörungstheorie, das ist Verschwörungspraxis, die ist tatsächlich bewiesen, aber die interessiert natürlich die Mainstream-Presse nicht, weil sie Ja, interessiert eben sehr Klaus Klebrig da unterwegs ist. Okay, eigentlich ist es ziemlich albern und lächerlich, ja, weil das auch jeder mitbekommen hat. Weil was Autos sind in Deutschland, das wissen, glaube ich, die Leute. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass da was mit dem Diesel nicht stimmt. Ich würde da mal recherchieren als unabhängiger Journalist. Und da auch mal nicht nur Taten benennen, sondern auch Täter. Ich würde es so machen. Okay, lassen Sie uns aber trotzdem zurückkehren. Sie sind ja in die Höhle des Löwen gegangen. Sie sind ja auch zu BMW gegangen und haben da eine schöne Führung bekommen im Vierzylinder, dem tollen Gebäude dort. Wie geht man denn dort eigentlich mit der H2-Zukunft um? BMW ist ja ein Unternehmen, was doch innovativ eben auch ist. Sie haben ja diesen i3, der fährt mit Elektro. Sie haben ganz früh schon den Wasserstoffverbrenner gehabt, den Sie dann wieder weggestellt haben, gerade wegen den Vereinigten Staaten. Wie ist man da auf Sie zugekommen?
Also ich habe BMW als extrem verunsichert erlebt. Die wissen nicht, was kommt. Die wissen nicht, wie die Zukunft ist. Und ich wurde dann auf so eine Ausstellung, wurde mir gezeigt im Viertakter, das ist ja dieses BMW, oder neben dem Viertakter, das ist diese BMW-Sitz in München. Das einzige Wasserstoffauto, was ich gesehen hatte, stand da in so einer Nische rum und war dann irgend so ein Brennstoffzellending. Und den Wasserstoffverbrenner wurde ja so viel Arbeit reingesteckt haben und auch viel investiert haben, den sah ich da gar nicht in dieser Ausstellung, obwohl es ja museale Stücke waren. Also ich habe die als extrem verunsichert erlebt. Die haben es nicht ganz beiseite gelegt. Die wissen, das ist die beste Technologie, aber sie wissen nicht genau, wie die politischen Vorgaben sind. Ich glaube, die würden es machen, wenn die Politik da mitmacht. Mhm. Aber ich darf nochmal den Wasserstoffexperten Axel Rücker zitieren. Wenn wir den Saudis nicht mehr das Öl abkaufen, dann kaufen die nicht mehr unsere Autos. Mhm. Das ist denen alles klar. Und das sind halt, da zählt dann auch nicht mehr das Klima oder das Überleben der Menschheit.
Nein, da zählt eine geopolitische Architektur. Da sind wir natürlich auch gleich bei den Vereinigten Staaten. Da spielt viel mehr rein. Das kann man vielleicht ahnen, wenn man das Buch liest.
Ich nenne jetzt nur die Saudis als Synonym für ganz viele Staaten, die ihre ganze Wirtschaft einfach nur auf die Ausbeutung der fossilen Energiestoffe, der Kohlenwasserstoffe gelegt haben. Und wir kriegen das Problem der Dezentralisierung, wenn jeder mit seiner Sonne da auf dem Dach sich den Wasserstofftank im Keller herstellt, ja, dann fällt auf über kurz oder lang das Tankstellennetz, braucht man dann nicht mehr, und auch die Mineralölsteuer ist dann irgendwann obsolet. Mhm. Man muss so eine Wasserstoffgesellschaft wirklich großflächig umdenken.
Mhm. Da brauchen wir dann auch keine NATO-Beutezüge mehr, weil wozu?
Ja, eben.
Vieles fällt dann flach. Also ganze Staaten, Gemeinschaften kann man auch nicht mehr geopolitisch erpressen, indem man ihnen den Hahn zudreht, weil das habe ich selber. Das steckt alles.
Ja. Sonne und Wind haben eigentlich fast alle. Ne?
Mhm. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben ja auch mit Behörden bei der Recherche telefoniert. Und die darauf angesprochen. Als Sie angefangen haben, für das Buch zu recherchieren, war Ihnen klar, dass Sie bis dorthin gehen werden müssen?
Ja, die waren mit die Ersten, die ich angerufen habe. Okay. Weil ich habe mich. Ich habe da angerufen im Wirtschaftsministerium, habe den gefragt, ja, hört mal, wieso macht ihr eigentlich keinen Wasserstoff aus dem überflüssigen Windstrom? Wieso wird er ins Ausland verschickt.
Und
wir zahlen das Ausland noch dafür, dass sie es abnehmen.
Wie war die Antwort?
War die Antwort, wollen Sie, dass ich Ihre Arbeit für Sie mache? Das müssen Sie von selber rausfinden.
So, das war die Antwort?
Das war die Antwort, ja, von diesem Herr M. Punkt. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Also ich meine, Sie sind meine Antwort und was Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist meine Arbeit. Sie sind meine Arbeit und das, was Sie jetzt gerade von sich gegeben haben, das finde ich hochinteressant.
Ja.
Ich bekam dann eine E-Mail, Wasserstoff ist keine Energie im Sinne des EEG-Gesetzes. Ich meine, klar, Wasserstoff selber ist ein chemisches Element.
Ja.
Wir müssen es als Energieträger einsetzen und da sind wir eigentlich wieder bei EEG. Ne?
Mhm. Sie sind ja da trotzdem bei dem Ministerium dran geblieben. Wie kam Ihnen das vor? Sie sind da auf einen getroffen, der offensichtlich, ich sage es mal, schlicht war und der da keinen Schaden anrichten kann. Also
leitete halt das Referat, das für die erneuerbaren Energien zuständig war. Ne? Und dann kam ich dann irgendwann an so eine Pressesprecherin. Also ich war völlig enttäuscht. Also die hat mich nur mit Informationen, wer wofür zuständig ist, gefüttert. Und am Ende der Wurst kam raus, Wasserstoff wird nicht zentral verwaltet, das Thema, sondern auf ganz vielen verschiedenen Sektoren dieses Ministeriums. Und es wird einfach nicht gewollt.
Also das ist das Fazit, was Sie auch im Buch ziehen, was Sie hier, glaube ich, da beschreiben. In dem zuständigen Ministerium, das ja für uns ja die Zukunft mitgestalten soll, ist man an Wasserstoff nicht interessiert. Hat da auch Leute, die keine Ahnung davon haben oder so tun, als hätten sie keine. Ja. Aber das ist kein Schlüsselthema.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das Wirtschaftsministerium, obwohl da natürlich wirtschaftlich enorme Wachstumspotenziale drinstecken.
Aber für andere Kartelle.
Ja, oder vielleicht mal gehen wir mal weg von den Kartellen. Ja. Arbeitsplätze wären das ohne Ende, ein Umbau unserer Energiewirtschaft auf nicht, also weg von Kohlenwasserstoff hin zu Wasserstoff. Es wäre, aber diesen Menschen fehlt die Visionskraft, die visionäre Kraft, und sie sind natürlich auch gefangen in ihren Lobbygruppen und werden wahrscheinlich auch sehr gut bezahlt von denen. Deswegen wird gewurschtelt wie bisher, uns wird vorgegaukelt. Wir arbeiten an der Energiewende, wissen aber, wir haben das Grundlastproblem, also ja. Grundlastlüge. Und ich bin der Meinung, da muss dringend mal ein gedanklicher Wechsel stattfinden.
Herr Koch, Sie sind ja nicht nur jemand, der da recherchiert, sondern jemand, der eben dadurch, dass er auch Imker ist, ständig sieht, was sich da draußen abspielt. Weil das spielt sich, ist wie die Titanic, die können Sie ruhig ignorieren, aber sie hat ja immer mehr Schlagzeile. Macht Sie das eigentlich wütend, wenn Sie feststellen, dass da jemand praktisch die Zukunft nicht unserer Enkelkinder, sondern schon unserer Kinder vergeigt?
Ja, das macht mich wütend. Und das ist allerdings, ist dann für mich auch ein guter Antrieb, so ein Buch zu schreiben. Ne? Also über Zorn läuft das dann bei mir.
Das letzte Buch, Herr Bien und seine Feinde, hat auch einen Effekt gehabt. Das liegt natürlich an dem Buch, aber vielleicht auch, wie Sie vermarkten. Also ein Interview bringt was. Sie haben heute Honigknappheit zu Hause. Das ist so schön.
Ja, tatsächlich. Ja,
alle auch ein Energieträger. Ja. Das heißt, was ist das, was glauben Sie, was wünschen Sie sich, was passiert, wenn Leute dieses Buch hier bei Westend erschienen, wenn Sie das lesen?
Ja, ich wünsche mich, dass sich die Menschen informieren und einfach mal einen gedanklichen neuen Ansatz finden, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Wie wir aus dieser Misere der Kohlenwasserstoffverbrennung rauskommen, ohne Komforteinbußen.
Das ist also keine Gesellschaft, die Selbstsichtigkeit oder Luxusmangel hat. Im Gegenteil, wir haben genügend Energie für alle.
Ja, es ist eigentlich da. Es ist möglich. Und wir müssen zusammenarbeiten und dieses Ziel zusammen verwirklichen. Das ist der Albtraum der Kartelle und
auch vielleicht der Politik, die Kartelle vertritt.
Ja, und lasst uns doch alle zusammenarbeiten, dass dieser Albtraum eher früher als später Wirklichkeit wird.
Ja, weil es nämlich unser Zukunftstraum. Ja. Wie könnten wir das denn angehen? Also wir merken das ja immer, wenn sich Menschen auf der Straße vernetzen und eine Bewegung machen, die irgendwie Machtstrukturen gefährdet, dann sind das alles Spinner, Putin-Freunde, Antisemiten oder Gelbwesten, die alle Krawallmacher sind. Das hindert sehr viele Menschen, überhaupt Dinge zu tun, weil sie damit keine guten Erfahrungen machen, dann spricht man über sie. Was ist Ihr Rat, wie kann man trotzdem sagen, wir gehen das an? Sollen sich kleinere Orte zusammenschließen und sagen, lass uns eine Wasserstofftankstelle bauen?
Energetische Nachbarschaft. Ja.
Energetische Nachbarschaft.
Energetische Nachbarschaft, ja. Zum Beispiel, ja, lass uns... Diese Elektrolyseure sind ja teuer. Man kann sich in der Nachbarschaft zusammentun, den Windstrom kaufen vom nächsten Windpark.
Ja.
Und dann mal gucken, ne? Seinen Strom bei Greenpeace kaufen zum Beispiel, bei Greenpeace Energy, die fördern.
Ja. Und da auch mit sich beraten lassen, ob man nicht mit einsteigen kann.
Ja, ja. Und dann halt... Ja, ich kann nicht jedem raten, für 80.000 Euro für ein Wasserstoffauto auszugeben. Viele haben das Geld nicht.
Ja.
Aber vielleicht wählen wir mal Parteien, die dem Öffner gegenüberstehen. Dann sagen wir mal SPD und CDU.
Mhm. Welche Parteien sind denn das? Glauben Sie noch an diese Parteiendemokratie oder kaufen Sie im Package immer noch andere Sachen mit?
Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich denke mal schon, dass die Grünen eher an grünem Wasserstoff interessiert sind. Mhm. Als sagen wir mal die AfD.
Ja. Gut, da muss jeder selber gucken, ob er vielleicht über eine Bürgerinitiative oder selbst in Gründung eines Vereins sagt, da will er selber. Aber die Möglichkeit besteht. Es ist nicht verboten, sowas zu tun.
Nö.
Das kann man dazu sagen. Im Buch Das Supermolekül Wasserstoff sprechen Sie auch von einer Shell-Studie.
Ja, das war interessant. Es gibt verschiedene Studien, auch vom Fraunhofer-Institut, da sind wir schon bei den Schlapphüten angelangt. Ne? Die haben ja so eine gewisse Nähe zum BND, habe ich mir sagen
lassen. Ja, ist richtig.
Aus gut informierten Quellen. Mit der Feldstudie habe ich mich näher befasst und die haben dann auch so ein Preisdiagramm. Das teuerste ist dezentral hergestellter Wasserstoff
aus
erneuerbaren Energien.
Für Sie ist das teuerste.
Ja, ja, das billigste ist der aus der Erdgasreformation. Ne? Und dann haben die auch eine zukünftige Preisentwicklung, die sah überall positiv aus und für die, für den Wasserstoff aus, die dezentrale Herstellung des Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien, hatten die noch nicht mal eine Zukunftsprognose gegeben.
Man muss diese Zahlen lesen können, man muss sie genau umgedreht verstehen.
Eben, also man muss gucken, wo sind die propagandistischen Fallstricke. Und dann ist mir als nächstes aufgestoßen, den Import von Wasserstoff aus, sagen wir mal, aus Norwegen oder der Sahara, wenn man da den mit Solarkraft oder Wasserkraft herstellt. Da kann man keine Prognosen geben aus geopolitischen Erwägungen. Und da denke ich mir, Moment mal, das sind doch die machen überall Geopolitik. Also in Nigeria unterstützen die Milizen, haben da den Kensaro Viva ermorden lassen. Genau. Seit wann ist Geopolitik für Shell ein Hinderungsgrund, in die Zukunft zu schauen? Also
das ist absurd.
Völlig absurd, ja. Mhm.
Lassen Sie
die
uns
haben Angst.
Über
die haben Angst vor der Dezentralisierung.
Natürlich, weil dann braucht man sie nicht mehr.
Genau.
Ja, aber so ähnlich wie bei Monsanto Bayer, gehen davon aus, oder die sagen ja, aber sie wollen die Weltbevölkerung ernähren. Aber eine Weltbevölkerung, die ernährt ist, kann man da nicht mehr rumkommandieren. Also eigentlich will man es nicht. Lassen Sie uns mal auf Riad, also Saudi-Arabien und Russland kommen. Die leben ja auch beide davon, dass sie ganz stark eben die klassischen fossilen Energieträger anbieten. Und da gibt es auch genügend Kunden, muss man dazu sagen.
Ja.
Sind die beide daran interessiert?
Ja, also Riad hat ja schon mal, also da möchte ich ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Die Ölkrise. Da hat die OPEC, dieses Ölkartell, ja den Ölhahn zugedreht. Und dann sind die hier hingegangen und haben gesagt, wir können auch anders. Dann fahren wir unsere Autos halt mit Wasserstoff. Und dann haben die gesagt, nee, lass das mal. Wir liefern jetzt, egal was kommt, wir liefern. Und dann wurden diese Wasserstofftechnologien, also BMW hatte 79 schon das erste Wasserstoffauto. Das wurde dann wieder schön in der Schublade verstaut und der Weltenbrand brannte weiter.
Mhm. Ne? Es gab ja auch die Reportage Who Killed the Electric Car? Ja. Es gab auch schon ein Elektroauto ganz stark in Kalifornien.
Ja,
das wurde auch wieder eingezogen, weil es zu erfolgreich war.
Die haben damals, glaube ich, alles aufgekauft, mit Geld zugeschissen. Und jetzt haben sie wieder so ein Megaprojekt angedacht für 200 Milliarden, so eine Zukunftsstadt, wo die da mit erneuerbaren Energien hantieren wollen. Kann sein, dass sie es machen. Kann sein, dass dieser Ölminister hat ja gesagt, irgendwann mal, die Steinzeit ist nicht aus Mangel an Steinen zu Ende gegangen. Saudischer Ölminister. Und so wird es wahrscheinlich auch mit dem Ölzeitalter sein. Die Sache ist halt, Sonne, die haben zwar sehr viel Sonne und könnten sehr viel Wasserstoff da produzieren, grün, aber Sonne haben andere auch. Mhm. Deswegen denke ich mal, und die sitzen halt auf so einem sehr großen Erdölsee, den die gern noch verkauft bekämen.
Ja. Ne? Trotzdem, ich glaube, Saudi-Arabien und Japan arbeiten da ganz stark auch an Solarkraftwerken. Also was ich so recherchiert habe.
Man sieht schon... Die Frage, wollen die nochmal den Trick machen wie damals in den 70ern oder sind sie ernsthaft dabei? Ich habe versucht, mit der saudischen Botschaft in Verbindung zu treten und wäre auch bereit, da reinzugehen.
Ja, Türkei oder wo würden Sie hingehen?
Khashoggi zu trotz, die haben sich aber leider nicht zurückgemeldet. Und wie das jetzt mit Russland aussieht, also Russland müsste auch wirklich umdenken. Mhm. Wäre ja jetzt auch nicht schlecht.
Ja, naja, aber solange sie eben über Gas Devisen bekommen, sehe ich natürlich auch deren Problem. Woher kriegen sie dann? Na, das ist ganz klar. Man könnte natürlich trotzdem auf diese Technologie setzen, aber da müsste man erst einmal investieren. Ich möchte nochmal, weil wir gerade über Kartelle gesprochen haben, nochmal darauf hinweisen, dass Kartelle es nie gut meinen, sondern ziemlich bösartig sind. Gerade im Verkehr gab es ja damals das Kartell amerikanische Autoindustrie zusammen mit einem Reifenhersteller gesagt, sie kaufen alle öffentlichen Verkehrsmittel, also Bahn, ja, Schiene in den Vereinigten Staaten auf, lassen die pleite gehen, stilllegen und dann setzen sie dort Busse ein, haben extra Greyhound für gegründet, um das zu machen. Also die denken sich schon was aus, um möglichst die Menschen in Abhängigkeit zu treiben. Das nützt dann nur ihnen und den Leuten nützt das natürlich nichts. Das muss man eben verstehen. Man muss diese Kartelle verstehen. Das sind keine Menschenfreunde.
Kartelle sind im Wesen nach kriminell und schädlich für die Allgemeinheit. Mhm. Und dass sie, aber leider haben die Angewohnheit, sich mit der Politik ins Bett zu legen und sich da einzukaufen, was die Bekämpfung schwierig macht.
Mhm. Herr Koch, ich möchte zum Ende dieses Interviews auf ein Thema kommen, das Sie natürlich streifen, aber da müssen wir jetzt trotzdem mal hingucken, nämlich diese Energieunabhängigkeit, diese H2-Gesellschaft, die eben dezentral sich selber versorgt, die verändert, gefährdet und demontiert ja das aktuelle Machtkonstrukt auf diesem Planeten. Das heißt, wenn Industriegesellschaften wie Deutschland zum Beispiel nicht mehr angewiesen sind auf Erdölbeutezüge, die durch die NATO und die Vereinigten Staaten organisiert werden, dann ist dieses Land faktisch energieunabhängig. Ihnen ist schon klar, wem Sie da auf die Füße treten?
Ja, Ich hoffe den richtigen.
Ja. Aber Ihnen ist auch klar, dass die nicht so mitziehen, die aber in der realen Politik verankert sind, wissen, warum sie dafür nicht kämpfen können. Das ist gefährlich. Oder gehe ich da zu weit?
Nein, Sie gehen auf gar keinen Fall so weit. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir wursteln wie bisher und dann wird diese Klimakatastrophe wirklich kommen. Oder wir arbeiten an einer besseren Zukunft. Ich appelliere an die Vernunft der Menschheit, auf diese bessere Zukunft hinzuarbeiten. Das können wir mit Wasserstoff. Und diese Wasserstoffgesellschaft, diesen Schritt, den können wir nur zusammen machen als Menschheit. Und dafür müssen wir halt kämpfen, ne? Wie auch immer. Und mein Job ist zu informieren.
Wir sehen auf der einen Seite eben, dass sich Deutschland aus der amerikanischen Energieunabhängigkeit dahingehend teilweise löst, indem sie eben Nord Stream 2 macht. Das kann man auch als Friedensdividende gegenüber Russland sehen. So kann man das ja auch sehen. Hat was damit zu tun.
Ist aber ein gewaltiger CO2-Schlauch.
Genau, aber da sehen wir, das ist nicht nur eine, es gibt auch die andere Seite der Medaille, wo man sagt, ja, Krieg ist auch sehr umweltschädlich, was da passiert. Ja. Wir sehen auf der anderen Seite aber eben auch, dass die Amerikaner genau das alles verhindern wollen, um dann eben über das durch Fracking erzeugtes Gas nach Europa zu schippern. Und wir sehen, dass die gesamte Welt vielleicht mal als Spezies denken sollte, sagt dazu, was nützt uns denn allen? Weil wir können das Klima nicht alleine retten, aber man muss lokal anfangen. Glauben Sie, dass wir vielleicht im deutschsprachigen Raum, nicht gleich in Europa, im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich und Deutschland, dass wir hier eine Chance haben, einfach die Wasserstoffgesellschaft zu ermöglichen? Weil wir haben die Technologie, wir haben theoretisch auch das Geld.
Wir sind gerade dabei, unseren technischen Vorsprung zu verspielen durch unfähige Politiker. Mhm. Wir haben das Zeug dazu auf jeden Fall. Und die Welt guckt auf uns gerne als Technologe, weil Technologie Made in Germany hat ja nach wie vor einen guten Ruf. Mhm. Und wir könnten so eine Leuchtturmfunktion haben.
Wie sieht nach Ihrer Meinung ein vernünftiger Energiemix, der dann, das changed ja langsam, ja, das wechselt ja langsam, muss ja nicht von heute auf morgen, geht es auch gar nicht. Man muss sich ja vorbereiten, damit die wirklich nicht die Lichter ausgehen, will ja kein Mensch, wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeit oder Laptop betreiben und muss jemand Fahrrad fahren. Wie muss so ein Wechsel aussehen? Wie haben Sie sich da Gedanken gemacht? Also Atomkraftwerke abschalten?
Also ich würde sagen, dieser Schritt hin zur zu erforschen, wie können wir die Massenproduktion stemmen von Brennstoffzellen und auch am Ende von Elektrolyseuren, ist schon mal ein guter Schritt. Ne? Mhm. Also ich glaube, der Kretschmer hat das angeleiert in Baden-Württemberg. Das brauchen wir, das brauchen wir.
Es entsteht in Deutschland ja auch gerade in Mitteldeutschland eine große Energie, also eine Batteriefabrik, zusammen mit den Chinesen als großen Investoren.
Tja. Was ist, wenn diese Batterien, BMW lagert die schon ein, wenn die für die Autos nichts mehr taugen, was passiert, wenn die mal anfangen zu brennen?
Also wir gehen raus zum Atomstrom, das ist klar, mal sehen, obwohl so klar ist heute nichts. Das kann ja sein, dass wir das dann wieder brauchen, um das Klima zu retten.
Die anderen haben es ja immer noch, die anderen Länder haben ja Atomstrom ohne Ende. Mhm. Frankreich, das werden ja auch nach wie vor Atommeiler gebaut.
Ja, natürlich. Diese Wasserstoffgesellschaft zu erreichen, müssen wir jetzt noch mehr Windparks produzieren, aufstellen? Sind Sie auch kein Freund davon? Sollen wir die Offshore montieren oder sollen wir mehr Solarzellen aufs Dach schrauben, die das machen? Wie kann das so aussehen, dass wir nicht die gesamte Landschaft zupflastern?
Offshore ist auf jeden Fall so ein Ding. Ich glaube, Groningen ist ja dann auch so ein Beispiel, wo das Erdgas vollkommen ausgebeutet ist in Holland, aber die haben noch die Gasinfrastruktur. Und jetzt sind die schon dabei, in Richtung Wasserstoff zu denken. Ne? Man kann den Offshore erzeugen, direkt per Katalyse. Also man kann direkt mit dem Offshore-Strom per Katalyse Wasserstoff erzeugen und den mit Schiffen an die Küste fahren und dort zum Beispiel in Groningen dann einspeisen.
Mhm. Das heißt, wir brauchen gar keine neue Infrastruktur, sondern wir könnten das, was wir haben, so effizient nutzen, dass es gar nicht so teuer wäre, umzusteigen.
Ja,
weil das Shiften natürlich eine Infrastruktur nötig macht. Das sehe ich auch immer bei den Automobilherstellern. Ich habe mich da ja sehr intensiv schon mit beschäftigt, sagen, ja, das ist ja super, wenn wir solche Autos produzieren, aber solange die Infrastruktur nicht da ist, wer kauft die Autos? Ja? Wir mussten damals beim Benzin nicht dafür sorgen, dass Shell, Aral, wer auch immer seine Tankstellen aufstellt, die waren da, also haben wir Produkte liefern können, die betankt werden können. Aber hier sehen wir ja auch, dass die Energiekartelle, die sich ja auch über die Aktien in den Automobilfirmen mit eingekauft haben, sitzen hier mit in den Aufsicht, das verhindern wollen. Wem sollen wir die Autos, die wir dann produzieren, wo sollen die betankt werden? Also da müsste man sich eigentlich lösen.
Ist das Henne-Ei-Problem, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Gibt es in Europa einen Standort, ein Land, ein Bundesland, wo Sie sagen, die sind, was Sie hier beschreiben, am offensten, die gehen diesen Schritt?
wie gesagt, ich hatte gerade Baden-Württemberg genannt, ne, weil die einen grünen Ministerpräsidenten haben. Und weil die auch Angst vor der Zukunft haben. Weil so wie es bisher weitergeht mit ihren Autos, wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht weitergehen werden. Mhm. Und ohne Autos sind die nichts. Ne?
Das ist richtig.
Deswegen
die müssen sich aber sowieso was überlegen.
Auch Bayern, wahrscheinlich selbst Bayern mit der CSU. Ja, selbst die, glaube ich, würden immer minder. Ich meine, es ist ja gar nicht so. Es ist ja sogar für den Kapitalismus ganz toll, dieser Umstieg auf die Wasserstoffgesellschaft. Also was wir da an Produkten erzeugen können, einen Wachstumsmarkt ohne Ende. Also. Mhm.
Ich glaube, dass wir um diesen Schritt nicht rumkommen, wenn wir sehen, dass sie, auch wenn sie jetzt auf das Elektroauto setzen, das Elektroauto braucht eben trotzdem deutlich weniger Teile als der klassische Verbrennungsmotor. Da werden sehr viele Leute mittelfristig freigestellt.
Das Fuel-Cell-Auto ist ein Elektroauto.
Genau, das ist der Punkt. Sie selber fahren ja noch einen schönen alten Diesel, wenn ich das richtig...
Ich fahre einen stinkigen Diesel, ja, ich bin ein armer Mann. Ne?
Ja. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, dass Sie sich ein solches Fuel-Cell-Auto leisten können, weil es einfach einen Preis hat, den Sie sich leisten können? Also es ist ein Volkswagen, wird quasi. Erleben Sie das noch?
Ich habe meine Zweifel. Mhm. Ich habe meine Zweifel. 20 Jahre vielleicht. Ne? Mhm. Ich meine, vielleicht werde ich ja so erfolgreich mit meinem Buch, dass ich ganz reich werde. Und dann kaufe ich mir so ein Toyota Mirai.
Für 78.000 Euro, der dann auf der Straße steht. Gibt es, das Buch ist jetzt auf dem Markt, gibt es schon Reaktionen aus dem Umfeld, auch von denen, die Sie beschreiben und nicht unbedingt so positiv beschreiben? Gibt es da Menschen, die dann privat nach dem zweiten Glas Feuerwasser nochmal Prost und sagen, ich weiß, was ich meine, aber ich habe da Zwänge in der Firma, privat können wir anders reden. Gibt es die?
Also BMW kam auf mich zu, ich sollte da einen Vortrag halten zum Thema Wasserstoff und ich habe denen geraten, lesen Sie erstmal das Buch und wenn Sie dann immer noch wollen, komme ich gerne. Mhm. Und ansonsten habe ich gerade ein Interview bei Deutschlandfunk Kultur gegeben. Mal sehen. Mhm. Ist ja noch ganz frisch.
Mhm. Herr Koch, was war das Motiv, dieses Buch zu schreiben? Was versprechen Sie sich denn eigentlich davon?
Also,
soll man sich nur aufregen oder wollen Sie in den Vorstandsetagen irgendwas auslösen?
Ich möchte den Vorstandsetagen schon auch ein Umdenken auslösen und ich möchte vor allem die breite Öffentlichkeit informieren. Weil in den Menschen der Köpfen ist das Thema Wasserstoff, das wabert da so ein bisschen rum. Viele denken dann noch an den Untergang der Hindenburg, dieses traumatische Feuergebilde, was Lakehurst, was da untergegangen ist. Was erstaunlich viele Menschen tatsächlich überlebt haben. Ja. Die meisten sind umgekommen in dem brennenden Diesel, der im Tank war, um die Motoren anzutreiben. Dann möchte ich dann noch mal ganz kurz zum Cryoplane zurückkommen. Ja. Wenn so ein Wasserstoffflugzeug ein Leck am Tank hat und bei einer Bruchlandung, dann entweicht der Wasserstoff nach oben, weil der nämlich leichter ist als Luft. Mhm. Also wir haben nicht
das Problem, was wir bei Kerosin haben.
Die Kerosinlache, wie jetzt aktuell gerade in Russland, wo 41 Menschen verbrannt sind in der Kerosinlache. Also tatsächlich... Menschen haben ja immer denken immer, Wasserstoff ist so gefährlich und so wegen diesem Hindenburg-Trauma. Es hat verschiedene Aspekte, wo es tatsächlich ungefährlicher ist als Kerosin oder oder Benzin. Ne?
Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die vier Protagonisten kommen und wo Sie auch sagen, das ist für Sie die Schlüsseltechnologie, um dem Ganzen zum Durchbruch zu verhelfen, weil es vielleicht auch am schnellsten geht. Ist es mit den Windkraftanlagen vor Ort Wasserstoff zu produzieren? Ist es dieses Fasol herzustellen? Sind es diese Hydrokraftwerke, wo man sich andocken kann? Oder sind es die Blaualgen? Wer macht das Rennen?
Wahrscheinlich ein Mix aus allem. Also dieses Fasol, die Fasol-Technologie vom Wasserscheid wird tatsächlich im Moment hauptsächlich dafür, der verkauft das ja schon, seine Anlagen, die wird von der Industrie genutzt, um den sogenannten Abfallwasserstoff aufzufangen. Der sich sonst nicht zu speichern, der fällt bei verschiedenen chemischen Abläufen an, in der Industrie. Und es lohnt sich nicht, den zu speichern, dann wird er einfach in die Atmosphäre entlassen oder wird verbrannt. Mhm. Und durch Wasserstoff lohnt sich das jetzt schon, den zu speichern.
Das heißt, das ist eine Technologie, mit der wir immer stärker konfrontiert werden?
Ich denke ja, dass das die Zukunft ist.
Was macht die Blaualge? Wie weit sind wir davon entfernt, dass sie wirklich eingesetzbar ist?
Ich glaube, das wird noch einige Jährchen dauern und ich denke, dieses Projekt zu denken ist wichtig für uns und ich appelliere an die Regierung, da mal ein bisschen mehr Fördergelder reinzustecken, damit das eher schneller als langsamer kommt.
Mhm. Und diese Windkraftanlagen, die man benutzen kann.
Das kann man ja auch kombinieren dann am Ende.
Genau, die Windkraftanlagen, denen ja praktisch nur der, wo man nur die Elektrolyse andocken kann, das ist ja eine Frage der Zeit, wann das auch für die Betreiber getan werden muss, damit sie nicht bloß in der Landschaft rumstehen.
Genau,
weil sie kein Geld mehr bringen.
Abgebaut werden,
ja. Und abgebaut werden müssen, was ja auch Geld kostet. Ich habe im Buch auch erfahren, wenn die da so stehen und noch grün angemalt sind, man darf nicht vergessen, bis sie dort so stehen, müssen einige Lastwagen mit Beton anrollen.
Ja, die wollten. Das ist für mich so ein Synonym, also das wird absichtlich schlecht gemacht, diese Energiewende. Also bei uns zum Beispiel war dann so ein Windpark geplant mit 18 Mega-Windrädern. Und bei uns im Rheinland, das ist ein Schwachwindgebiet, da weht noch nicht mal Wind. Das waren reine Subventionsabzocke und da muss man wissen, für ein Fundament müssen 1000 Lkw Beton in den Wald gekarrt werden.
Ja. Und die Bauindustrie ist ja die Nummer eins neben der Landwirtschaft, die CO2-Sache produziert. Also wir sehen eben, was da als an Rucksack auch kommt.
Ich finde es ganz traurig, wie die ganze Eifel und der ganze Hunsrück mit Windrädern jetzt zugepflastert worden sind. Projekt der grünen Wirtschaftsministerin Evelyn Lehmke, wie ist sie? So geht's auch nicht. Wir können nicht die Natur dieser Windkraft opfern. Wir müssen, und wir haben eh nicht genug Potenziale, unseren Energiebedarf in diesem Europa mit erneuerbaren Energien aus eigener Herstellung zu decken. Mhm. Wir können dazu arbeiten, aber wir sind tatsächlich auf Importe angewiesen, wenn wir so einen hohen Verbrauch haben wie in heutzutage.
Also Energiesparen ist natürlich auch etwas, über das man da nachdenken sollte, weil wir ganz schön viel Energie verschwenden.
Energiesparen ist ja ein Riesenthema, aber Energiesparen heißt weniger kaufen, also ist nicht im Interesse
der natürlich. Kartelle. Ne? Zum Schluss nochmal zur Fuel Cell. Diese Technologie wird in Asien, also koreanische Anbieter und japanische Anbieter sind da sehr stark und auch chinesische Anbieter werden
auch China
immer stärker, Busse und so etwas. Das heißt, die deutsche Industrie muss sich die Frage stellen, ob sie eine Batterietechnologie, die auch eine Berechtigung hat als Nische, ob sie die eben, ob sie nur auf die setzt, weil sie tritt dann gegen den Rest der Automobilindustrie an, also vor allem asiatischen Hersteller. Und da glaube ich, dass es Probleme geben wird. Zumal sich diese asiatischen Hersteller schon wie China über Volvo in Europa einkaufen. Aber, und das fand ich im Buch auch interessant, dass wir im Moment, nachdem wir lange vom Batterieauto nichts wissen wollten, auf einmal totale Fans sind bei der deutschen Automobilindustrie, hat vor allem damit zu tun, dass sie sagen, diese Autos nicht zu bauen, wäre teurer als sie zu bauen, denn wir haben ja diesen verorteten Flottenverbrauch und den können wir nur erreichen, unsere großen Hersteller, die mit ihren SUVs und ihren großen S-Klassen ihr Geld verdienen, wenn sie eben über die Batteriefahrzeuge, die Nische aber eigentlich sind und sehr teuer eben sind und sehr schwer sind und technisch
unpraktisch,
wenn wir dann sagen können, im Mix machen wir, nur deswegen bauen wir diese Autos.
Ja.
Es ist keine Überzeugung, sondern es ist Druck von außen. Wir könnten ganz anders, nur deswegen machen wir. Wir haben gar nicht vor, aus den klassischen Verbrennern auszusteigen. Sondern
es ist billiger, als sie nicht zu bauen.
Ne?
Mhm. Das ist so absurd. Und das sind Menschen, die spielen mit unserer Zukunft, mit der Zukunft unserer Kinder. Und eigentlich verachtenswert. Ne?
Mhm. Herr Koch, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich möchte Ihr Buch nochmal hier zeigen, das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern oder aber, wenn wir so weitermachen, wie wir unsere Zukunft verspielen, indem wir weiter mit fossilen Energieträgern nicht nur das Klima verpesten, sondern auch noch passiv Ja zu den Energiekriegen sagen, mit allem, was dranhängt. Und das muss man eben sich auch immer die Frage stellen, das, was da rauskommt aus diesen Zapfsäulen, das sind Kohlenwasserstoffe, aber was wir dort nicht drin sind, ist auch Blut.
Ja.
All das, die Rüstungsindustrie, all das. Und das sorgt bestimmt nicht dafür, dass sich Menschheit friedlich in die Zukunft bewegt und miteinander zusammenarbeitet. Im Gegenteil, da spielt man die Menschen untereinander aus. Es ginge anders, zumal Wasser überall auf dem Planeten vorkommt.
Wasser haben wir.
Wasser haben wir. Und das ist vielleicht auch das Dilemma, warum viele das nicht haben wollen. Ich glaube, wenn man es verbieten könnte, würden sie es verbieten.
Ja.
Aber es ist da, vielleicht das ist auch die Möglichkeit, über diese Energieversorgung eine globale, wirkliche, tatsächliche Demokratie einzuführen. Ich glaube, wir sollten dieses Interview als so etwas verstehen, was man vielleicht einmal eine energetische Selbstermächtigung nennt, indem wir einfach sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Weil es ist nicht so kompliziert.
Es ist eigentlich nicht.
Es ist nicht so kompliziert.
Wasserstoff hat schon Paracelsus entdeckt.
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns in Frankfurt auf der Buchmesse.
Das hoffe ich auch, Herr Jepsen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Mhm. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Tim Koch. Das Supermolekül Lesen sind 170 Seiten mit vielen schönen Quellen. Und man stellt auch fest, es gibt jede Menge Technologie, die man dann vielleicht so nicht wahrgenommen hat, die man heute schon nutzen kann. Und wenn wir als Kunden da stärker nachfragen als Bürger, dann gibt es auch Menschen, die sagen, da ist eine Nachfrage, da produziere ich auch, weil so funktioniert ja unsere Marktwirtschaft. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.